Mario Kart rast auf Handys und Tablets, es gibt Gerüchte zu Super Mario Sunshine und die Community war aktiv und wir beantworten jede Menge Beiträge. Hallo und herzlich willkommen zu der Nintendo Podcast. Listen! Jo, Katha.
Ja.
Ja, war anders geplant. Eigentlich war geplant, dass Johannes und ich heute hier sitzen, ne?
Ja, aber dann kam was dazwischen.
Ja, jetzt ist er nämlich krank und liegt zu Hause und dünstet vor sich hin mit seinen Krankheitsausdünstungen. Aber da wollen wir nicht so nah drauf eingehen. Gehen wir lieber zu den Themen, die spannend waren in dieser Woche. Und zwar, ich glaube, so das größte Nintendo-Thema, kann man sagen, war, ich habe schon erwähnt, im Teaser, wie nennen wir das dann, wenn man es vor dem Spiel ist? In der Anmoderation. Mario Kart Tour. Jetzt hat es einen Termin und zwar kommt es am 25. September. Wer es nicht weiß, Mario Kart Tour ist der erste Mobile-Ableger, also der Ableger für Handys und Tablets von Mario Kart. Angekündigt ist es schon seit, glaube ich, Februar 2018, dann gab es ganz, ganz lange nichts dazu. Dann gab es im Mai, glaube ich, eine Closed Alpha oder Closed Beta, wo natürlich auch Material nach außen geleakt ist, wo man gesehen hat, wie es ausschaut. Aber offiziell war da nach wie vor nichts, offiziell keine weiteren Infos, außer ja, kommt. Ursprünglich angekündigt bis April 2019, jetzt wird es eben der 25. September. Und jetzt gibt es die Ankündigung, es kommt, es gibt einen ersten Trailer, es gibt Gameplay-Material, es gibt allerlei Infos. Ursprünglich beim Leak kam raus, dass das alles gar nicht mal so toll klang, weil das doch sehr nach Monetarisierung, also nach klassischer Free-to-Play-Monetarisierung klang mit Lootboxen und Mikrotransaktionen und was, weiß ich, und Schlag mich tot und Wartezeiten, wenn man das und das gemacht hat und Kristallen, die man verdienen kann. So ähnlich also wie schon bei Dr. Mario World, was ja auch da doch in eine für Nintendo relativ untypische Richtung gegangen ist, weil sehr aggressive Monetization, gibt es ein deutsches Wort? Monetarisierung.
Ja.
Ja, und jetzt Mario Kart Tour, jetzt kommt's, jetzt gibt es auch ein paar offizielle Infos. Willst du vielleicht ein bisschen sagen, was uns da erwartet? Oder soll ich das vorlesen? Weil ich habe gleich das Skript zusammengestellt. Bist ja nicht so drin im Thema, ne?
Sagen wir es so, ich habe gerade die Sachen durchgelesen.
Mhm.
Zumindest fand ich überraschend, dass es neue Pisten geben wird, die von echten Städten inspiriert sind, was man jetzt so nicht kennt von der Serie. Klar, von anderen Rennspielen schon, aber das sind auch realistischere Rennspiele meistens. Es gibt aber auch die klassischen Routen, die man kennt.
Genau. Und zwar ist das anscheinend ein System, wir beziehen uns da auf die Produktbeschreibung, die es gibt im App Store und im Android Store, also im Google Play Store. Anscheinend ist es so, dass alle zwei Wochen die Auswahl an Strecken durchwechselt. Das heißt nicht, dass man sagt, wir haben jetzt 30, 40, 50 Strecken, auf denen wir fahren können, sondern es gibt dann immer Hausnummer 5, 6, 7 Strecken, auf denen man fahren kann und dann wird es quasi... Gibt es eine Rotation so ein bisschen, wie es es im wesentlich schnelleren Rahmen bei Splatoon 2 zum Beispiel gab, wo du eben auf den Multiplayer-Maps
auch eine Auswahl hattest. Genau, da gab es eine bestimmte Auswahl von Maps, die dann rotiert sind.
Genau.
Aber ich glaube, bei Splatoon war das ja sogar stündlich, oder nicht jede Stunde, aber ich glaube...
Alle paar Stunden auf jeden Fall, ja.
In einem höheren Wechselkurs auf jeden Fall als hier, wo so alle zwei Wochen gewechselt wird, das ist schon krass.
Genau.
Aber man weiß jetzt nicht, wie viele das dann sind, die in dem Pott schwimmen für die Auswahl.
Und man weiß natürlich auch noch nicht ganz den Sinn oder den Nutzen dahinter. Es wird wohl irgendwie auch mit der Finanzierung oder Monetarisierung zusammenhängen, wie sie das nutzen werden. Vielleicht kann man sich auch freikaufen, dass man auf andere Strecken Zugriff hat oder dass man quasi sagt, man benutzt ein Ingame-Goldmünze, die man kaufen kann für 99 Cent und dann kriegt man die Strecke zum Fahren, die man sonst nicht kriegen würde. Sowas. Das kann ich mir vorstellen, aber das muss ich erst zeigen, weil logischerweise, was hier steht, was Nintendo in der Produktbeschreibung sagt, ist natürlich rein positiv. Da gibt es nichts mit. Übrigens, zahlen müsst ihr schon. ein paar weitere Infos vielleicht noch. Genau, ich habe schon gesagt, eine Closed Beta haben wir das letzte Mal davon gehört.
Die waren nicht für Europa, also das war Nordamerika und Japan, glaube ich.
Ich glaube Australien auch, oder?
Ja, das kann sein. Auf jeden Fall waren wir außen vor.
Genau, sonst hätten wir bei Nintendo da auch angefragt, aber da hieß es leider, da haben sie keinen Zugriff.
Ja, das geht nicht.
Aber wir hätten sowieso nicht drüber reden können, das heißt, fürs Heft wäre es uns nur bedingt hilfreich gewesen oder für die Berichterstattung auf der Homepage oder auch für die Podcast natürlich. Was wollte ich? Genau, Steuerung, wie gesagt, erfolgt mit einem Finger. Das heißt, Da gab es ja diese Miyamoto-Vorstellung des ersten Handyspiels, das war, glaube ich, Mario Run, Super Mario Run, wo er gesagt hat, ja, er stellt sich vor, er steht da mit dem Handy in der Hand und spielt und in der anderen hält er einen Burger und kann einen Burger essen. Warum auch immer.
Mache ich oft, ja.
Ja, ständig. Oder eben auch jetzt im vielleicht realistischeren Szenario, dass man in der U-Bahn steht, sich festhält mit einer Hand und dann mit der anderen da irgendwas spielt. Das ist eben so ein Gedanke, dass man das wirklich so nebenher machen kann. Das heißt, man steuert mit einem Finger, man nutzt Items damit, man driftet und auch alles sonst, was im Spiel passiert, ist wirklich mit einer Hand und einem Finger und eben natürlich mit Bewegungssteuerung. Es wurden noch neue Inhalte vorgestellt, und zwar das Gameplay-Feature Partyzeit, das kennen wir so aus den Vorgängern noch nicht. Was ist? Sammelt man 3 bestimmte Items ein, wo jetzt glaube ich noch nicht ganz bekannt ist, um was für Items es sich handelt. Dann schaltet man eben diese Partyzeit frei, diesen Partyzeit-Modus, in dem man kurzzeitig unverwundbar ist und über unendliche Mengen an Items verfügt. So ein bisschen so ein...
Hört sich ein bisschen overpowered an, ja. Aber vielleicht ist das wie bei Super Smash Bros., wo du ja auch bei manchen Items Teile einsammeln kannst und wenn du getroffen wirst, verlierst du die wieder und andere können sie einsammeln oder so.
Auch da muss man natürlich schauen, ob man sich das dann kaufen kann mit Echtgeld, dass man es irgendwann mal auslösen kann. Ich bin da sehr kritisch und sehr skeptisch, aber ich glaube, das ist bei dem Spiel durchaus auch angebracht, dass man da ein bisschen abwartet, wie gut das denn alles funktioniert mit den Free-to-Play-Mechaniken, weil gerade diese Wartezeiten, wenn du dann wieder fahren kannst und wie gesagt, diese, was kann ich wirklich nutzen, was ist irgendwie hinter einer Paywall versteckt. Wo wir gerade schon vom Finanzierungsmodell sprechen, es wird eine Art große Sterne geben, die man sammeln kann. Und da nehmen wir eben an, dass es sich dabei um ein Echtgeldsystem handelt oder mit dem Echtgeldsystem zusammenhängt. Ebenso wird in der Beschreibung auf den App-Store darauf hingewiesen, dass man neue Fahrer, Fahrzeuge und Gleiter freischalten, respektive freikaufen kann und sich durch das Abschließen von Herausforderungen Abzeichen erarbeiten. Das heißt, da steht dann neben deinem Namen, du bist ein sehr guter Drifter.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Aber natürlich wird man die auch so kaufen können, nehme ich an. Oder so Lootbox-ähnlich.
Ja, so ähnlich, ja. Und was gibt es denn sonst noch?
Die Missionen von Mario Kart DS kehren quasi zurück. Also es gibt Bonusmissionen, zum Beispiel gegen Mega Bowser fahren oder Sprung-Turbo-Spring-Missionen und andere solche Spezialaufgaben.
Das freut mich tatsächlich sehr, weil ich fand oder finde immer, so sehr ich Mario Kart mag, ich spiele es euch auch gerne alleine und diese Missionen am DS, also so sehr ich den Multiplayer mag, diese Missionen am DS, die mochte ich sehr gern. Ich habe da tatsächlich alles auf 3 Sterne gemacht, was nicht immer leicht war, was eben so ein bisschen eine Zusatzherausforderung war, was ich sehr schade fand, dass das nachher in keinster Form wieder gemacht wurde. Hast du die damals auch gespielt?
Nee, habe ich nicht. Aber jetzt ist es wieder da. Ja. Ist doch toll.
Und da waren eben auch lustige Ideen, zum Beispiel... Wer sich erinnert, wie heißt denn dieses Viech von Super Mario 64, diese Dinger, die man in die Lava respektive in den Eissee stoßen muss, diese großen Bullies, ich glaube Bullies hier sind es, da muss man zum Beispiel mit dem Auto einen Bulli vom Rand stoßen oder man musste gegen einen Wiggler ein Rennen fahren, also gegen einen Riesenwiggler, der ganz wütend war, oder rückwärts zwischen Kisten durchfahren, ohne anzustoßen. Und dann gab es eben, wie bei Handyspielen, so 1 bis 3 Sterne, die man sich durch die Leistung verdienen konnte. Das war eigentlich echt eine coole Idee. Und das ist das, was mich bisher Mario Kart Tour am meisten reizt. Also wenn das halbwegs Spaß macht, dann werde ich wahrscheinlich nur diesen Modus spielen, falls er nicht irgendwie viel Geld erfordert.
Wahrscheinlich ist das für allein, also ist das für Singleplayer gedacht, weil vielleicht ist das halt dann, wenn du keine Online-Verbindung hast, dass du trotzdem was im Spiel machen kannst?
Das glaube ich aber nicht. Eher nicht, weil Nintendo war bis jetzt immer so, dass man zwingend eine Online-Verbindung braucht, egal was ist. Zum Beispiel Super Mario Run, was überhaupt keine Multiplayer-Komponente hat und ja auch tatsächlich nur einmal gekauft werden muss, da brauchst du auch eine ständige Online-Verbindung, was vollkommen sinnlos ist. Vielleicht, hoffentlich gehen sie da in eine andere Richtung, aber ich würde wohl nicht davon ausgehen. Genau, und außerdem gibt es natürlich noch Ranglisten, aber das ist jetzt relativ erwartbar.
Ja, gut.
So viel zu Mario Kart Tour. Willst du spielen? Freust du dich sogar drauf oder sagst du, nee, das geht ja eigentlich?
Ich werde mal reingucken, aber ja, auf dem Handy spiele ich halt echt nur sehr wenig Sachen und im Endeffekt denke ich mir halt, ich habe halt eine Switch, da kann ich die bessere Version dieses Spiels spielen jederzeit. Also habe da nicht so das Verlangen jetzt danach, aber...
Ich glaube, wenn es fair gestaltet ist, dann wird es halt ein bisschen auf die Social Features ankommen. Wenn das gut gemacht ist, dann könnte das halt sein, was es unterscheidet. Weil wenn du Mario Kart 8 spielen möchtest, Multiplayer, musst halt immer WLAN haben, musst halt immer das irgendwie erst einrichten. Und wenn das irgendwie gut funktioniert, dass du sagst, du stellst dich hin und machst innerhalb von 20 Sekunden irgendwas Schnelles gegen echte Spieler, das könnte so ein bisschen der Reizfaktor sein, für mich persönlich zumindest. Mhm. Und vielleicht auch das, was das Spiel dann am Leben hält. Aber prinzipiell bin ich auch eher wie du. Wenn ich wirklich Mario Kart möchte, dann will ich auch driften richtig, will ich Knöpfe haben, mit denen ich Sachen machen kann. Dann wird das eher auch, denke ich mal, so ein Ausprobierfaktor haben. Natürlich schon mal reinschauen, weil es spannend ist, aber danach, naja, mal gucken. Es gibt Gerüchte zu Super Mario Sunshine. Die gibt es eigentlich schon lange. Irgendwie seitdem es die Switch gibt, sagen alle, ey, jetzt wird aber echt mal Super Mario Sunshine HD angekündigt. Jetzt gibt's mehr Gerüchte. Ich sage extra nicht irgendwie glaubwürdige Gerüchte, sondern einfach nur mehr Gerüchte. Und zwar hat Nintendo jetzt ein Artwork veröffentlicht auf Twitter, wo Mario zu sehen ist, der eine Melone ist. Und darunter steht, even Mario needs a little summer vacation. No matter where your summer odyssey took you, we hope it was filled with sunshine. Also auch Mario braucht einen kleinen Sommerurlaub. Ganz egal, wo eure Sommer-Odyssee euch hingeführt hat, wir hoffen, sie war mit Sonnenschein gefüllt. Und erstmal natürlich das Offensichtliche, filled with Sunshine, Super Mario Sunshine, haha. Ansonsten eben generell, dass Nintendo schon sich öfters dazu geäußert hat, dass sie gerne Mario Sunshine irgendwie zurückbringen wird, auf welche Art auch immer. Dann außerdem weiß man auch, dass im frühen Gameplay-Material von Odyssey tatsächlich Sunshine eine Rolle gespielt hat.
Also ja, Odyssey steht ja auch im Tweet, das Wort.
Genau, Odyssey und Sunshine. Es gab eben im frühen Odyssey-Material, war auf der Weltkarte, war die Isla Delfino zu sehen, die dann im fertigen Spiel nicht mehr da war, wo es eben Gerüchte gab, war das ein geplanter DLC, ist das ein zukünftiger DLC, war es nur ein Gag, warum hat man es dann rausgenommen? Außerdem sieht das Artwork anders aus, als man Mario auf dem Artwork sieht anders aus, als man es kennt. Er hat Fingernägel, was mir bis jetzt noch nie bewusst aufgefallen ist, aber die hatte er bisher nicht und jetzt hat er sie. Da sagen eben die Leute, warum wird hier so viel Mühe in ein Artwork gesteckt, was dann nicht irgendwie für mehr genutzt wird. Mhm. Ist natürlich ein bisschen weit hergeholt. Vielleicht hat sich einfach nur irgendein Grafikdesigner bei Nintendo ein bisschen ausgetobt, aber es stimmt schon. Also wenn du ein neues Spiel hast...
Ja, aber das heißt ja trotzdem, dass das Artwork spezifisch dafür gemacht
wurde. Genau, ja.
So, also ich weiß nicht, ob die Fingernägel an sich eine Signifikanz haben, aber es ist ein neues Artwork.
Das auf jeden Fall, genau. Es ist ein Artwork, auch eins, wo eindeutig Mühe drin steckt. Das heißt, das ist nicht mal schnell hingeklatscht. Da steckt schon einiges dahinter. Das ist es. Und außerdem noch ein bisschen ein obskurer Hinweis. Auf der Gamescom gab es diverse Livestreams. Und da wurde Luigi's Mansion gezeigt und Zelda Link's Awakening, da werden wir noch drüber sprechen, und Pokémon auch, aber da werden wir nicht so drüber sprechen, weil wir da zurzeit beide nicht zum Thema sind, glaube ich. Und da war immer ein Obst auf dem Tisch zu sehen während des Livestreams und eine Mario-Figur davor. Das heißt, eine Melone liegt da und davor steht eine Mario-Figur, obwohl sie gerade über Luigi's Mansion sprechen. Und ja, im Gameplay kommt dann eine Melone vor von Luigi's Mansion, aber das heißt nicht, dass das nicht irgendwie ein Hinweis ist. Und dann ist im Link's Awakening, wo eine Ananas dasteht und wieder eine Mario-Figur davor. Und ja, auch in Link's Awakening kommt eine Ananas vor, aber warum dann immer dieser Mario? Warum ändert sich alles dort in dem Design des Studios, aber Mario ist immer da und immer vor Obst? Das wäre natürlich ein sehr obskurer Hinweis und sehr um viele Ecken gedacht, aber... Sagen wir so, irgendwas wird sich Nintendo schon dabei gedacht haben. Vielleicht war auch der Gedanke nur, ja, das ist Mario, der passt da gut hin. Vielleicht aber auch mehr.
Also der Tweet ist halt offensichtlich köder. Das ist kein Zufall. Das war schon vollkommen, ja. Also ganz eindeutig.
Ja gut, aber oder sie wollten einfach sagen, hey, es ist warm, hier ist Mario.
Ja, und dann Sunshine, nee. Das hat schon irgendwas zu sagen. Und wenn es nur dazu da ist, damit die Leute ein bisschen diskutieren, aber das ist auf jeden Fall mit voller Absicht so.
Wenn das aber dann wirklich quasi dafür da wäre, dass die Leute diskutieren und dann machen sie nichts draus, dann wäre es aber schon eine ziemliche
gemeine Aktion. Naja, dann posten sie halt wieder in 2 Monaten das nächste Artwork mit Mario mit Fußnägeln, der sagt, hoffentlich habt ihr viel Sunshine jetzt, obwohl die Tage kürzer werden oder so. Also das...
Oder sie schreiben, wir wünschen euch 64 Mal Glück.
Ja.
Wenn denn was draus werden würde, was erwartest du dir? Ich meine, Mario Odyssey ist jetzt fast 2 Jahre alt. Denkst du, dass das ein DLC wäre zu einem 2 Jahre alten Spiel, das bis jetzt noch nie nach DLC geschrien hat? Denkst du, dass es so eine Art Add-on ist? Denkst du, dass eine Fortsetzung zu Odyssey ist, wo halt Sunshine eine Rolle spielt? Denkst du, ist es eine HD-Neuauflage von Sunshine, was irgendwie lange spekuliert wurde? Was hältst du für am wahrscheinlichsten?
Also, dass es nichts mit Odyssey zu tun hat, glaube ich nicht, weil Odyssey im Tweet steht. Hm. Und das ist halt auch ein Wort, das gebraucht man nicht. Deine Sommer-Odyssee, sagt doch kein normaler Mensch. Also das hat schon irgendwas zu bedeuten. Entweder es ist halt ein DLC oder ein Add-on, oder es ist tatsächlich ein quasi durch die Hinterhand angekündigte neuer Teil von Odyssey, der unter anderem nach Isla Delfino führt.
Ich denke auch tatsächlich, dass, also ich halte eine Fortsetzung für am wahrscheinlichsten, weil die Zeit dafür ist da, sie haben die Assets, sie haben ein Spielkonzept, was bei den Leuten gut ankam, was eben Top-Wertungen gekriegt hat weltweit. Außerdem haben wir eben auch schon einen Präzedenzfall mit Mario Galaxy, wo das ja auch so war, wo sie gesagt haben, sie haben so viele Ideen, dass sie quasi ein zweites Spiel rausgestrickt haben. Und mehr oder weniger auf dieselbe Art und Weise haben sie sich bei Odyssey auch schon geäußert. Also ja, wir haben so viele Ideen und da könnte man noch das und das machen. Und nachdem das jetzt nicht in Form eines DLCs bisher erschienen passiert ist, könnte es jetzt passieren. Vielleicht war das genau der Gedanke. Vielleicht hatten sie früher mal gedacht, ja, Sunshine, Mario Sunshine oder Isla Delfino bringen wir dann als DLC. Und dann haben sie aber gemerkt, oh, eigentlich wäre das eine ziemlich vergeudete Ressource. Nee, das quasi lassen wir jetzt da weg und stecken das lieber in ein Spiel, wo wir noch mehr rausholen können. Man wird sehen. Also ich bin darauf gespannt, vor allem, weil ich Mario Sunshine natürlich sehr gern mag.
Ja, es geht.
Es geht. Ich mach,
nicht mein Favorite Mario.
Es hat seine Fehler, es war ein bisschen rushed in einigen Aspekten, aber ich finde generell, gerade die Atmosphäre, also ich bin nicht der Sommerfan, außer bei Mario Sunshine, da finde ich es wunderschön, über den Strand zu laufen. Da sitze ich dann in meinem dunklen Kerker bei minus 18 Grad und spiele Mario Sunshine und denke, oh, ist das schön. Dann fühle ich mich wohl mit der Sonne.
Traurig.
Gar nicht traurig. Es gab auf der Gamescom nicht nur Anspielmöglichkeiten, sondern auch, wie vorhin schon kurz erwähnt, Videos, wo nicht nur Obst und Mario zu sehen war, sondern auch spannendes Gameplay. Weil das Gameplay, was zu spielen es gab, für Johannes, der in der letzten Folge vom Podcast darüber geredet hat, das war ja alles von der E3 bekannt. Ja. Allerdings, in diesen Videos wurde eben auch viel neues Material gezeigt und da haben wir uns jetzt zwei herausgesucht, nämlich Link's Awakening und Luigi's Mansion 3. Erstmal Link's Awakening. Was wurde gezeigt? Wir durften ja den Anfang des Spiels spielen, also 15 Minuten, wo wir gespielt haben, mit Glück bis zum Wurmpalast, aber weiter ging das nicht, also bis zum ersten Dungeon. Und jetzt wurde der, ich glaube, vierte Dungeon gezeigt, der hinterm Wasserfall, der Wassertempel ist gleich der vierte Dungeon, ne?
Ja, müsste hinkommen.
Genau. Und da wurde im Vorfeld noch gezeigt, wie sie durchs Zoodorf rennen, wie Marin dort steht und mit den Tieren singt, dann die Wüste, der Kampf gegen diesen Moldorm, diese Moldorm-Variante, diesen Sandwurm, der uns den Schlüssel für den vierten Palast gibt. Und es schaut nach wie vor super gut aus. Es ist tatsächlich, so wie es ausschaut, eine 1:1 Umsetzung von dem, was man kennt. Also es sind die Kakteen genau in denselben Stellen, es sind die Steine, teilweise sogar die Bodentexturen in denselben Stellen, aber eben alles viel hübscher, alles natürlich neu vertont, jetzt nicht mehr mit irgendwelchen billigen MIDI-Klängen, sondern wenn Marin singt, dann singt sie jetzt wirklich.
Und dabei mochte ich den Gesang eigentlich.
Ja, aber jetzt klingt es schon noch besser, findest du nicht?
Ja.
Was mir aufgefallen ist, eine leichte Veränderung ist bei den Bossen zu sehen. Korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber ich glaube, dass hier leichte Anpassungen sind. Zum Beispiel beim Hauptmoldorm im ersten Dungeon, wenn man dem auf den Schwanz gehaut hat, die Schwachstelle hinten an seinem Schwanz, da konntest du gar nicht so oft hintereinander hauen, wie du wolltest. Da gab es keine Wartezeit dazwischen, oder?
Ja, du kannst da drauf boxen und dann leuchtet er so und macht so.
Genau, und jetzt ist es anscheinend so, dass sich nach einem Treffer das kurz schließt, sein Schwachpunkt, und er rumrast, man ausweichen muss. Genauso beim Zwischenboss im vierten Dungeon, das ist, wie dich vielleicht erinnerst, dieser Oktopus, der im Kreis rennt, der in Ocarina of Time dann auch zurückkam, konnte man früher über den drüber springen?
Boah, das sind Fragen, ne? Keine Ahnung.
Also wenn, dann habe ich es nie versucht, weil jetzt zumindest...
Ich glaube, ich habe das auch nicht versucht.
...kann man über den drüber springen und den Dungeon von hinten angreifen. Also wenn es leichte Änderungen gibt, dann in der Taktik hier, was auch gar nicht mehr so sinnlos ist, weil gerade die Bosse waren eigentlich ein bisschen belanglos im Spiel. Wenn ich erinnere an den Fisch zum Beispiel, an den Anglerfisch, im selben Dungeon, da gehst du hin und haust einfach nicht einmal 10 Sekunden drauf und der ist weg. Also wenn man hier ein bisschen versucht, ein bisschen mehr Strategie notwendig zu machen, ein bisschen mehr Taktik notwendig zu machen, finde ich das durchaus positiv.
Ja.
Ansonsten, wie gesagt, eine fast 1:1 Umsetzung. Es wird wohl leichte Anpassungen geben, allein dadurch, dass die Welt nicht ganz genau gleich sein kann, weil es jetzt eben auf einmal berechnet wird. Da wird es bestimmt die ein oder andere Designentscheidung geben, die anders sein muss. Zum Beispiel ist mir eine aufgefallen, oder nicht mir aufgefallen, ich habe davon gehört, das ist jetzt sehr spezifisch, wenn man sich über den Abgrund rüberzieht, wo die Steinstatue der Meerjungfrau steht, da haben sie die Wasserfläche um eine Spalte enger gemacht. Das heißt, wahrscheinlich solche Anpassungen wird es halt geben, dass die Welt im Detail ganz leicht anders ausschaut.
Das hat ja keinerlei
Auswirkungen. Das hat keine Auswirkungen, nee. Genau, und ansonsten wurde jetzt auch ein bisschen ausführlicher gezeigt der Dungeon Creator, auf den ich mich eigentlich gefreut habe und noch immer freue, aber wo ich mir jetzt gedacht habe, das ist schon sehr rudimentär. Zum Beispiel wurde gezeigt, du hast eben diese Fläche und dann sind da vorgegeben, wo Kisten platziert werden müssen mit Schlüsseln, damit du weiterkommst. Und das heißt, du kannst nicht einfach wild und wie du magst Räume setzen, du musst schon relativ gezielt bauen und außerdem gibt es anscheinend auch nicht irgendwie große Überschneidungen zwischen Räumen. Das heißt, du hast einen Raum und dann löst du den Raum, kriegst eine Kiste oder eine Tür geht auf und dann geht's weiter. Jetzt solche coolen Konstrukte wie zum Beispiel der Adlerturm, wo du die Säulen zum Einsturz bringen musst, wo sich der ganze Dungeon dann ändert. Das wird es anscheinend nicht geben. Und das ist einerseits erwartbar, andererseits auch ein bisschen schade, weil das halt dann mehr oder weniger ist, du kannst halt Dungeons im Stil vom allerersten Zelda nachbauen, das eben diese Struktur hatte mit
es ist also kein Zelda Maker.
Nee.
Nicht zu vergleichen mit Mario Maker.
Und die Räume, die eben Probleme bereiten würden, die werden alle entsprechend angepasst, wurde gesagt. Das heißt, es gibt einerseits Räume, die direkt umgesetzt werden, und andererseits eben Räume, die dann quasi die Essenz des ursprünglichen Raumes haben, aber so aufgebaut sind, dass sie schlussendlich auch darauf hinauslaufen, in der Mitte zu Hause einen Gegner und dann kannst du nach links, rechts, oben oder unten gehen und eine Tür aufmachen. Ja, wie du richtig sagst, kein Zelda-Maker, aber eine nette Spielerei, aber ich glaube nicht, dass man da Stunden reinstecken wird.
Klar, muss man dann sehen, wenn es da ist, aber ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das muss ich unbedingt als erstes machen.
Das Interessante ist ja, wo wir noch bei einem Unterschied zum Original, sind, dass du auch Items freischaltest, wenn du dort dich rumspielst. Und neu sind zum Beispiel Flaschen. Wenn dich erinnerst, in Link's Awakening gab es keine Flaschen, sondern du konntest ein Elixier kaufen und war das verbraucht, war das samt Flasche weg. Und jetzt anscheinend haben sie sich auch inspirieren lassen von den späteren Zeldas, dass du anscheinend deine Tränke in vorgefertigte Flaschen füllen kannst, was eine Änderung ist. Ob es sie mag oder nicht, oder ob sie Sinn ergibt oder nicht, das sei dahingestellt. Soviel zu Zelda, jetzt noch ein bisschen zu Luigi's Mansion 3. Da wurde ein neuer Abschnitt gezeigt, da kann man jetzt gar nicht so über große Neuerungen sprechen, weil es macht genau das, was man schon bisher wusste vom Spiel. Du hast deinen Staubsauger, du kannst so einen kleinen Boost ausführen, du kannst deine Klopampel schießen und daran ziehen, du kannst mit Luigi Rätsel lösen. Aber es wurde eben dieser neue Abschnitt gezeigt, diese neue Etage des Hotels, und die schaut einfach wieder sehr, sehr charmant aus und grafisch für Switch-Verhältnisse ganz, ganz toll. Und gerade Luigis Animationen, die von den Geistern sind halt wirklich herzallerliebst gemacht. Und das ist eben ein botanisch angehauchtes Areal oder zumindest floral angehaucht. Das heißt, überall wächst es raus, Pflanzen sprießen empor und es gibt einen bösen Bossgeist, den Dr. Potter, der mit seiner Geistergießkanne alles gießt, woraufhin es dann emporsprießt und dich angreift. Das sind irgendwelche Tentakel, die aus der Wand schießen, die du dann mit einer, oder dann Luigi herbeirufen musst, der dann eine Kreissäge mit seinem Staubsauger ansaugt und dann quasi diesen Tentakel durchschießt. Lustige Ideen allenthalben, ganz tolle Partikeleffekte auch, also zum Beispiel, wenn du in so einem Raum bist, wo Sakuras, also Kirschblüten am Boden liegen, dann saugst du da rein, dann stobt es in die Luft und alles fliegt herum. Das schaut schon echt toll aus. Also dieser Diorama-Look ist schon ganz, ganz einmalig.
Ja, die Beleuchtung ist auch schön.
Ja. Also ich glaube, das könnte somit eines der hübschesten Nintendo-Spiele auf der Switch werden. Weil es einfach was Eigenes macht, ne? Zum Beispiel, so gern ich Breath of the Wild mag, ist es natürlich relativ rudimentär, was die Grafik angeht, wenn du es mal runterbrichst auf das, was es tut. Aber hier ist halt wirklich, da steckt so viel Detail in jedem einzelnen Element drin, das ist schon toll.
klar, die haben den Vorteil, die müssen keine riesige Welt machen.
Ja, nee, klar. Mit
festen
ja.
Blickwinkel und so.
Natürlich, das ist klar. Und dann sehen wir auch den Bosskampf gegen Dr. Potter, wo wir natürlich nicht zu viel verraten wollen. Falls ihr es entweder noch nicht gesehen habt, das Video, oder falls ihr es sowieso erst im Spiel erfahren wollt, ja, auf jeden Fall für mich neben Link's Awakening, was wir auch gerade schon besprochen haben, so eines der absoluten Switch-Highlights, nicht nur dieses Jahres, sondern bisher, weil ich glaube, das kann echt gut werden. So, jetzt ein bisschen zu einem privateren Thema. Katha, du bist jetzt dann bald weg.
Ja.
Und zwar, wo zieht's dich denn hin?
Nach Japan, zum Urlaub. Da stellst du mir jetzt eine Frage, was werde ich dort tun? Ich habe keinen genauen Plan gemacht. So. Also, wohin mich so die Spontanität treibt. Ich habe jetzt...
Aber sag mal, du weißt ja schon, in welchen Städten du sein wirst.
Ach so, ja, also Tokio, Osaka, Kyoto, Hakone, Tokio.
Wirst du auch irgendwas Japan-Videospiele-spezifisch
also
sehen oder
hast du da nichts vor? Bestimmt mal in eine Arcade gehen, aber sonst steht das nicht direkt auf der Schedule.
Das ist ja für dich nicht der erste Japan-Ausflug, ne?
Nee, aber es ist das erste Mal, dass ich halt wirklich vollkommen privat und frei da bin. Sonst ist es ja immer nur von der Arbeit gewesen. Was heißt nur, es ist natürlich auch toll. Mhm. Aber es ist trotzdem was anderes. Wenn du da wirklich die Zeit zur freien Verfügung hast und nicht arbeiten musst. Deswegen, ja, freue ich mich schon drauf. Ist halt... wahrscheinlich auch ein bisschen stressig dann mit dem Rumfahren, weil wir haben halt auch in Tokio schon 3 verschiedene Hotels, aber ja, man will ja auch was sehen von dem Land.
Warum habt ihr in Tokio 3 Hotels? Einfach nur wegen den verschiedenen Arealen, wo ihr dann
ja,
seid?
Ja, also die erste Woche sind wir in Shibuya und dann fahren wir ja rum und dann zurück geht's nach Asakusa und dann nach, ich kann mir nie merken, wie das richtig ist, Asakusa, Akasaka oder so.
Ach, irgendwas wird schon sein.
Ja, also da sind wir dann auch nochmal, das Asakusa ist ja so Nordosten und das andere ist dann eher so Zentrum. Also von da aus kann man ganz gut überall hin. Ja.
Ich nehme an, der reist mit dem Shinkansen, also dem japanischen ICE quasi.
Ja, genau.
Ich fand das sehr beeindruckend, als ich vor einem halben Jahr in Japan war, dass der wirklich nie zu spät kommt. Also wir haben oft den Zug genommen. Und er war nie auch nur eine Minute zu spät. Mhm. Das ist, wenn man hier wohnt, ist das irgendwie so ungewohnt, dass Sachen funktionieren einfach. Ne?
Ja, die haben halt das Streckennetz komplett getrennt, den Güterverkehr vom Personenverkehr. Deswegen musst du da nicht auf irgendwelche Güterzüge warten oder irgendwas überholen lassen. Und diese Strecke, die Shinkansen, ist ja nur für den Schnellzug da.
Ja.
Deswegen, die sind da ja auch sehr stolz drauf, dass das...
Aber auch sonst, wenn du schaust, auch die U-Bahn kommt nie zu spät.
Und
generell, also da wird schon sehr viel Mühe drauf gesetzt, dass das eben... sehr reibungslos läuft. Ja, also wenn du zurück bist, wirst du wahrscheinlich noch viel davon erzählen,
ja,
was
bestimmt du
gemacht hast.
Also ich wollte halt nicht so vorher mir so einen rigiden Plan erstellen mit an diesem Tag um 9 Uhr mache ich das bis um 10.30 Uhr. Also ich möchte das Aquarium sehen in Tokio, aber ja, ich glaube, das ist so, sonst halt viel gutes Essen.
Du wirst ja auch, wo ich auch war, ins Studio Ghibli Museum gehen, ne?
Ah, weiß ich noch nicht tatsächlich.
Achso, ich dachte, das habt ihr schon gebucht.
Nee.
Nee?
Nee.
Ja, dann hatte ich das falsch im Kopf. aber gibt es sonst irgendwas, wo abseits des Aquariums, wo du dich jetzt schon besonders drauf freust, oder?
Das ist jetzt so eine super ignorante Antwort, aber aufs Essen.
Warum ist es ignorant? Ich habe diese Antwort erhofft und erwartet. Das Essen ist ja
brillant.
Nee,
also ich habe ja damals, 2009 war das, als ich das erste Mal da war und da hatte ich ja echt Probleme mit Miso. Also das hat mir echt, da hat es mich gehoben fast, wenn ich das gerochen habe. Inzwischen bin ich anscheinend abgehärtet.
Miso.
Und ja, und kann jetzt deutlich mehr von diesen Gerichten essen, ohne dass ich mir denke, oh. Aber sie haben ja auch sehr, sehr, sehr viel sehr gutes Essen. Natto gehört jetzt nicht unbedingt dazu.
Das muss ich
nicht nochmal essen. Aber
ist dein Hass oder dein Ekelgericht Nummer 1, ne?
Ja, das ist halt schon echt nah dran. Ich weiß nicht, das riecht halt schon so abstoßend. Und wenn du da nicht drauf geprägt bist, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der das, keine Ahnung, im Erwachsenenalter zum ersten Mal isst, dass der das gleich gut findet.
Wer es nicht weiß, das sind fermentierte Sojabohnen. Ich finde sie jetzt unspektakulär, aber nicht schlimm, aber ich weiß, dass Katja sie echt nicht mag und meine Schwägerin ist da auch ganz, ganz, die kriegt auch das Kotzen, wenn sie nur dran denkt. Also es wird auch immer in extra Behältern aufbewahrt, wenn es irgendwo serviert oder angeboten wird.
Weil das riecht halt extrem auch.
Und das stinkt
so nach, dein Körper sagt dir, dass das nicht mehr genießbar ist. Ist es natürlich trotzdem, ja, aber nee, was mache ich noch? Also ich freue mich auch auf die heißen Quellen und ich freue mich auf das Essen. Nee, also es ist halt cool, mal eine andere, sehr, sehr andere Kultur und Umgebung dann zu sehen. Ich war ja jetzt schon lange nicht mehr.
Das Schöne ist halt auch, wenn ich nochmal aufs Essen kommen darf,
ja.
dass es halt überall so viele verschiedene Sachen gibt. Ne?
Ja.
Du bist halt in Osaka und da gibt es ganz andere Sachen als in Kyoto oder in Tokio. Weil ja in Japan oder, ja doch in Japan generell, auch sehr viel Wert auf diese Regionalität gelegt wird. Das heißt, du hast sehr selten, dass du sagst, das gibt es eigentlich nur im Norden von Japan oder irgendwie gar auf einer von den anderen Inseln. Ist sehr selten, dass sie sagen, ja, und wir bieten das ja auch an als quasi als Spezialität. Sondern meistens halt wirklich die Sachen, die irgendwie genuin aus einer Region kommen, gibt es dann auch nur dort. Und ich glaube, das zeichnet ein bisschen aus, dass es da nicht diese bisschen Larifari-Überschneidungen gibt. Ne?
Also auf jeden Fall auch Karaoke singen einmal und tanzen gehen in Roppongi oder so. Ja, das wird schon ganz gut, hoffe ich.
Schön. Wie lange bist du dort?
3 Wochen.
3 Wochen. Und dann kommst du zurück. In der Zeit hörst du natürlich ständig unseren Podcast hier aus der Ferne.
Also ich werde ein Netz haben. Aber ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich da Zeit habe,
mir Ich hoffe doch, Podcast dass du nicht anzuhören. Podcast hörst. So, und das war's mit den Themen. Kommen wir zur Community.
Das ist viel.
Das ist viel, ja. Wir haben jetzt viele Wochen keine Community gemacht und vor allem letzte Woche nicht, weil eben Gamescom war. Aber jetzt holen wir alles nach und hoffen, dass wir niemanden vergessen haben. Wenn doch, schreit uns böse an, wir bringen euch dann in der nächsten Folge unter. Andi Hammerl schreibt, hat uns bewertet auf Facebook, unseren Podcast, und schreibt, unterhaltsam, sympathisch, menschlich und trotzdem von Fach. Die drei vor allem aus dem Enson-Magazin bekannten Nintendo-Janer Johannes, Lukas und Katja machen ihren Job sehr gut und haben einen hörenswerten Podcast auf die Beine gestellt. Sehr zu empfehlen.
Ja, voll nett.
Danke, Andi. Andi, während ich kenne, ist einer unserer treuesten Leser und Hörer schon seit vielen, vielen Jahren. Unterstützt uns im Heft unter anderem auch mit dem Varius Sinnloswissen, falls ihr das kennt.
Mhm.
Das kommt fast immer von Andi. Also die herausgesuchten Fakten.
Das ist ja ganz, ganz viel. Also da können wir, glaube ich, noch jahrelang die Endzone mitfüllen. Es gibt so viele kuriose Fakten.
Wenn wir das hier vorlesen würden im Podcast, dann müssten wir wahrscheinlich 3 Folgen damit füllen. Ja. So, du bist
okay, Florian auf Facebook sagt, Nintendo Podcast, bester Podcast. Danke für eure Zeit und Mühe. Es macht jede Woche Spaß, euch zu hören. Weiter so, ihr drei. Auch sehr nett. Dankeschön.
Ja, freut uns auch. Kevin meldet sich zur Gamescom auf Facebook zu Wort und sagt, was hat ihm gefallen? Also er war besonders begeistert von Ori für die Switch. Und er sagt, er ist auch begeistert, wie gut der Witcher doch anscheinend portiert wurde. Er hat großen Respekt vor den Leuten, die das gemacht haben. Das hat der CD Projekt Red persönlich gemacht.
Das heißt,
die haben
das nicht. Nee, das hat Saber Interactive gemacht.
Ach so, ich dachte, die haben das nicht ausgelagert. Okay, dann trotzdem nehme ich das zurück und sage trotzdem große Arbeit, gute Arbeit.
Ja. The Git 66 oder 66 auf YouTube zum Thema Gamescom und wie er sie verfolgt, sagt, dass er die ganze Berichterstattung sich von zu Hause ansieht.
Genau, da hatten wir gefragt, wie ihr das macht, ob ihr dort lieber vor Ort seid oder von zu Hause schaut. Klar, wenn man zu Hause ist, kann man sich selbst anlegen, aber es ist schon angenehmer, sage ich mal. Bei Gamescom, so spannend es ist, ist es doch immer ein... Also danach kannst du dich erstmal aufs Brot schmieren lassen, glaube ich, für die nächsten paar Tage. Es ist echt anstrengend, egal ob du jetzt als Fachbesucher oder als unter Anführungszeichen normaler Besucher dort bist. In diesen Menschenmassen und dann bei den ewig langen Warteschlangen, da geht schon... Da muss man schon ein gewisses Nervenkostüm mitbringen. Anatta sagt auf YouTube zur Gamescom, und zwar im Vorfeld, was sie sich erwartet hat. Wir haben es trotzdem mal reingebracht, einfach mal zu schauen, was sich davon erfüllt hat, ob sich was erfüllt hat. Anatta sagt wieder mal, besten Dank für den interessanten Podcast. Er oder sie erwartet gar nicht mal so viel von der Gamescom, am wahrscheinlichsten ist wohl die Ankündigung von SNES-Spielen für die Switch. Ansonsten aufgewärmtes von der E3. Also mit dem Aufgewärmten, da lag er nicht richtig. SNES haben sich viele erwartet oder erwünscht, uns eingeschlossen, kam aber nichts. Mit etwas Glück kündigt Nintendo einen extra Game-Style für Super Mario Maker 2 an und vielleicht einen Port von Super Mario 3D World. Letzteres ist eigentlich längst überfällig und würde sich gut verkaufen. Tja, war wohl alles nichts. Außerdem würde Anate gerne ein neues Pilotwings sehen und fragt, ob wir uns auch darüber freuen würden. Auf jeden Fall.
Ja, das habe ich gern gespielt.
Das am Super Nintendo habe ich nie gespielt, aber das im N64 habe ich geliebt.
Mhm. Aber es ist war schwierig reinzukommen bei beiden.
Hast du das am Super Nintendo auch gespielt?
Ja, aber nicht so lange wie das am N64.
Das am 3DS war auch nett, aber das war ein bisschen belanglos. Mhm. Das war ja nur mit Woohoo Island und auf Mii getrimmt. Das war, wie gesagt, nett, aber nicht so gut wie das davor. Den Ausflug ins Reich der Übersetzung im letzten Podcast oder im vorletzten fand Anata sehr interessant. Die Qualität von Nintendo-Übersetzungen hat seit der Schließung von Groß-Ostheim etwas nachgelassen, laut ihm oder ihr. Anata spielt Spiele inzwischen lieber auf Englisch und hat auch die Switch dementsprechend umgestellt. Anata findet außerdem deutsche Übersetzungen heutzutage etwas angestaubt, altbacken, nicht ganz zeitgemäß und bei weitem nicht so spritzig frech wie das englische Pendant. Das fällt etwa beim Story-Modus von Super Mario Maker 2 auf, wo er oder sie von Nintendo ein Let's Play gesehen hat, wo Dude mit Jüngelchen übersetzt wurde.
Das stimmt aber. Das ist oft so ein bisschen oldschool und nicht so modern wie die englischen Texte. Dadurch wird es natürlich auch ein bisschen zeitloser dann, die deutsche Übersetzung, aber das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen.
Wobei ich sagen muss, Jüngelchen finde ich echt gut.
Ja, aber niemand, das ist, entspricht halt in keinster Weise Dude.
Ja, schon klar, das ist nichts damit zu tun, aber sagen wir so, niemand außer Nintendo würde Dude mit Jüngelchen übersetzen. Und wie du, ich glaube, das wolltest du auch ein bisschen sagen, das zeichnet es dann ein bisschen auch aus, diese Übersetzung.
Ja,
also ich finde, Jüngelchen hat einen schönen Klang. Auch wenn es nicht eins zu eins passt, natürlich.
Das ist der Österreicher, der aus dir spricht.
Das ist der Österreicher, der aus mir klingt.
Marcel schreibt zu Witcher 3 auf Facebook, dass er das Spiel bereits vor längerem vorbestellt hat und es auch auf der Xbox One besitzt. Da er dort aber nicht so oft die Gelegenheit hat, es mal zu Ende zu spielen, hofft er, dass es unterwegs besser klappt, weil die Switch hat er viel öfter in den Händen und das, was er über die Umsetzung gesehen hat, stimmt ihn ziemlich froh. Er hofft, dass er bis zum Release am 15. Oktober schon Link's Awakening, Ni No Kuni und Dragon Quest 11 durch hat, was ein strammes Programm ist.
Oh ja.
Dann hat das Martin auf Facebook auch noch kommentiert, also den Post von Marcel, und sagt, die Aussage trifft zu 100% auch auf ihn zu. Ni No Kuni und Dragon Quest 11 sind auch schon mal große Zeitfresser. Ja.
Also ich glaube, Witcher 3, Ni No Kuni und Dragon Quest 11, also das geht, glaube ich, nicht ganz zeitlich.
Nee, er will ja bis zum Witcher.
Ach so, ja, stimmt, sorry, ich habe jetzt
Quest. Aber
trotzdem, auch das wird schwer. Ich meine, Link's Awakening, das kannst du, wenn du es kennst, mal am Nachmittag durchschnupfen. Aber Ni No Kuni und Dragon Quest 11, also Dragon Quest 11 hat schon irgendwie 100 Stunden, wenn du es spielst, wenn du es ausführlich spielst. Ni No Kuni ist auch nicht ganz so lang, aber hat auch ordentlich Umfang, also schon JRPG-üblichen Umfang. Das wird spannend. Nimm dir Urlaub, setz dich hin und spiele, dann klappt es vielleicht und dann nimm dir gleich nochmal Urlaub, für Witcher 3 brauchst du auch nochmal was. 150 Stunden, wenn du es mit Add-on spielen möchtest, glaube ich, ne?
Witcher ist ohne Add-on über 100. Also, wenn du alles machen willst, alle Trophäen in Anführungszeichen, dann sind es 170 Stunden, glaube ich. Und es sind 50 nur die Main-Quest.
Und dann noch die Add-ons, die ja nochmal irgendwie 40 Stunden
sind. Die Add-ons haben, ne? Sind, nee, nicht jeweils. Also
oder das große Add-on, das Blood and Wine.
Ach Gott, das ist, also ich würde jetzt vermuten, dass es 25 Stunden ungefähr sind.
Okay.
Aber kein Gewehr auf diese Aussage. Das ist jetzt so mein Feeling.
Auf jeden Fall viel.
Ja.
Carsten sagt zu Luigi's Mansion 3, er will eine Demo und es endlich zocken. Teil 1 auf dem GameCube ist sein liebstes Nintendo-Game. Ja, warum macht Nintendo so wenig Demos in letzter Zeit? Das wird sich doch eigentlich anbieten, oder? Gerade hier so diese E3-Demo oder was auch immer.
Ja, aber Carsten zum Beispiel, den bräuchte man ja gar nicht mit einer Demo überzeugen, weil der wird es ja wahrscheinlich eh kaufen. Und
ja, da hast du recht. Aber überlege mal, die Switch hat jetzt die Nintendo-Zielgruppe so erweitert, durch den Erfolg, dass gleich viele Leute mit Luigi's Mansion oder Zelda oder was auch immer zum ersten Mal in Kontakt kommen. Und da wird es sich doch eigentlich anbieten, oder? Ich meine, bei fast 40 Millionen verkauften Konsolen sind das logischerweise Leute, die noch nie Nintendo hatten.
Vorher. Also ich verstehe eher, dass sie eine Demo zu Dragon Quest machen. Also nicht Nintendo jetzt selbst, aber das ist vielleicht eher was, wo man Aufmerksamkeit generieren möchte, weil, weiß ich nicht, wenn es jetzt Mario wäre, dann fände ich es vollkommen überflüssig, weil es ist Mario, Luigi, kann man vielleicht noch sagen, aber ich glaube, es ist auch im Wissen der Allgemeinheit verankert, dass Luigi-Spiele auch von Nintendo direkt sind und deswegen gut. Ja. Aber ich weiß es nicht, das kann ja mehrere Gründe haben, auch irgendwie Zeit, Aufwand, Kostengründe und ich weiß es nicht.
Weil du gerade die Dragon Quest Demo erwähnst, vielleicht sollen wir es noch kurz erwähnen, die ist jetzt gestartet vor einer Woche oder was. Wer das möchte, sollte es, wer einen Eindruck zum Spiel haben möchte, die Demo liefert ihn auf jeden Fall, weil die hat knapp 10 Stunden Umfang, ist gleich der Anfang des Spiels, wenn ich es richtig verstanden habe, und lässt sich auch der Spielstand dann übertragen. Das heißt, da kann man im Grunde echt, da kann man auch mal ein paar Tage damit verbringen. Das ist, glaube ich, so ziemlich die größte Demo, von der ich jemals gehört habe. Das heißt, wen das Spiel interessiert, der sollte sich die Demo laden, weil danach gibt es wohl keine Frage mehr, ob es einem gefällt oder nicht. Das weiß man dann nach dieser langen Zeit, die man damit verbracht hat.
Jo. Marcel auf Facebook beantwortet die Frage, ob sich jemand über ein neues Bubble Bobble mit lokalem Vierspieler-Modus freut. Auf jeden Fall, er schon.
Teufel ja, sagt er.
Ja. Ist das derselbe Marcel?
Nee, ja, ich glaube, der Marcel hat zusammen geantwortet. Verschiedene Sachen. Das war ja, wir hatten jetzt 2,5 Wochen mit Userbeiträgen. Martin sagt, toller Podcast und toller Einspieler von der Gamescom, also vom letzten Podcast. Mit den Eindrücken von Johannes, das Highlight der Ankündigungen für Nintendo Switch war für ihn Ori and the Blind Forest auf dem Indie World Showcase. Bei der Games Aktuell auf der Website hatte gelesen, dass Microsoft keine exklusiven Spiele mehr auf die anderen Plattformen rausbringen will. Glauben wir, dass Ori dann das letzte Spiel von Microsoft auf der Switch sein wird? Und ist diese Aussage seitens Microsoft dann doch der Sargnagel für eine Umsetzung von Banjo-Kazooie oder Rare Replay?
Mag sein.
Das ist schwer zu sagen halt.
Aber ja, was manche Leute sagen und ob das dann stimmt.
Und die Sache ist halt auch, die Spiele, die bis jetzt für die Switch kamen, waren ja eigentlich nie Microsoft-Spiele. Ori wird von Moon Studios entwickelt, die halt quasi einen Exklusivdeal mit Microsoft haben. Die das publishen, aber es ist nicht von Microsoft selbst entwickelt. Und dasselbe bei Cuphead, da ist auch ein anderes Studio dahinter. Banjo-Kazooie ist jetzt natürlich in Super Smash Bros., aber es ist ja keine Entwicklung oder keine Umsetzung von Microsoft. Das heißt, bis jetzt haben sie da noch nichts gemacht. Also entweder haben sie es so gemeint, oder sie wollen eben generell, klar kann es sein, dass sie sagen in Zukunft nichts mehr, aber nachdem sich das, glaube ich, nachdem das jetzt erst so im Entstehen ist, würde ich das nicht ausschließen. Also ich glaube nicht, dass sie vorhaben, jetzt für die PlayStation was zu entwickeln. Vielleicht wollten sie auch ein bisschen in diese Richtung argumentieren, dass sie eben nicht vorhaben, jetzt so Multiplattform entwickelt zu werden.
Aber so Nintendo, betrachtet gibt es keine exklusiven Microsoft-Spiele fast mehr. Die kommen ja fast alle für den PC.
Genau. Aus. Also man wird es nicht auf einmal aber Sony unterstützen. Man wird halt Nintendo, die man nicht als Konkurrent sieht, sondern eben so als jemand, der einen ähnlichen, aber doch anderen Markt bedient, mit kleinen Spielen unterstützen. Ich glaube, man muss nicht mit Halo rechnen oder so etwas. So dass die Banjo-Kazooie ist halt die Frage, weil da hast du halt bei Nintendo hohe Verkaufszahlen garantiert. Da wird man sich wahrscheinlich das schon überlegen, ob man da nicht doch irgendwie das Spiel, zumindest Umsetzung der alten Spiele, weil das tut ja niemandem weh, dass man die auf die Konsole bringt. Ich glaube, Microsoft wird das von Fall zu Fall entscheiden. Ich glaube, sie wollten nur klar machen, dass sie jetzt nicht irgendwie aus Prinzip alle Xbox-Spiele auf andere Plattformen oder auf die Switch bringen. Sie wollten ja gleich ein bisschen so sagen, hey, ja, wir haben da diese Spiele, aber wir haben schon auch noch unser eigenes System, was wir prioritär behandeln.
Jo. Marcel schreibt zum doch nicht umgesetzten Switch-Umtauschprogramm über Facebook, dass er völlig zufrieden ist, da das neue Modell lediglich eine verbesserte Akkulaufzeit bietet, kommt ein Wechsel oder Neukauf für ihn nicht in Frage. Für unterwegs hat er eh einen mobilen Akku. Sollte irgendwann mal eine Pro auf den Markt kommen, welche eine gute Akkulaufzeit bietet, sowie einen besseren in der Sonne ablesbaren Bildschirm, dann schlägt er eventuell zu. Die Auflösung muss nicht zwangsläufig auf Full HD erhöht werden, dies würde eh nur wieder am Akku saugen.
Ja, sehe ich auch so.
Ja.
David zum jetzt doch nicht umgesetzten Switch-Umtouch-Programm auch. Wieso sollte Nintendo das auch machen? Ganz ehrlich, wenn man sich im August ein Auto kauft, im Oktober ein neues Modell kommt, wird er auch nicht umgetauscht. Ja, stimmt schon, aber das sind natürlich, ich verstehe schon die Leute, die sich jetzt die Switch kaufen, zum selben Preis wie ein besseres Gerät, was 4 Wochen später kommt. Und es gab, ist ja nicht so, als ob es solche Aktionen bisher noch nie gab. Das machen oft Handyhersteller oder Hersteller von Unterhaltungssoftware, dass sie eben sagen, es gibt jetzt diese Frist von Leuten, die es gekauft haben, die, damit die nicht quasi irgendwie dem, die haben natürlich keine Verpflichtung, aber quasi einfach so als aus Kulanzgründen, dass man da jetzt dann noch diese Produkte nachliefert. Also warum ja, sollte Nintendo das machen? Einfach nur, um sich einen guten Ruf zu erarbeiten.
Das neue Automodell wird ja auch mehr kosten als das alte.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ja, Dominik auch zum selben Thema auf Facebook. Ist dann ziemlich blöd für die, die es in Betracht gezogen haben.
Ja.
Stimmt.
Und Kalter, ich war mir nicht ganz sicher, ob das dein Vorname ist, aber ich nenne dich jetzt einfach mal Kalter. Du hast auch noch einen Nachnamen, den ich hier nicht nenne. Er findet die Lage doof, er will sich die Switch kaufen, hat aber keinen Bock, wöchentlich zu GameStop zu laufen, um zu schauen, ob sie jetzt die alten inzwischen verkauft und neu bekommen haben oder ewig und ewig warten will er auch nicht. Nun, dann hast du entweder die Chance, auf Amazon zu gehen und es dort zu kaufen oder bei einem anderen Online-Händler natürlich. Oder ganz alt und klassisch, altmodisch, fast jeder Laden hat, oder nicht fast jeder, jeder Laden hat eine Telefonnummer. Finde raus, wie die Telefonnummer von deinem Laden ist und ruf dort einfach alle paar Tage an. Wenn du es wissen möchtest, dann musst du nicht hinrennen, dann können die dir das sagen. Nervt sie halt ein bisschen, aber damit werden sie schon zu leben lernen, solange bis du die neue Switch hast.
Und Kai schreibt auch nochmal zu dem Thema auf Facebook, alle schreiben immer vom besseren Akku, ist es aber nicht der effizientere Prozessor, der die Rolle spielt. Weniger Stromverbrauch, dadurch längerer Akku. Er selbst hat die Switch nie im Handheld-Modus benutzt, daher ist ihm die neue egal. Und was den Umtausch angeht, bietet bisher nur der GameStop was an, allerdings gegen den Aufpreis. Man darf dann die beiden Switches für den Data-Transfer mit nach Hause nehmen, kurzzeitig, und zahlt 75 US-Dollar insgesamt dafür.
Genau, ich glaube, das gab es bisher auch nur in den USA. Bei uns hätte ich es noch nicht gehört.
Nee.
Ansonsten hat er recht, ja, also es läuft darauf halt natürlich hinaus, dass du eine bessere Akkuleistung hast, aber es liegt an einem Akku-Chip, also an einem Chip im Gerät, nicht am Akku selbst. Hat natürlich auf technischer Ebene vollkommen recht, ja. Ich bin tatsächlich auch jemand, der kaum im Handheld spielt. Ich spiele fast eigentlich nur im Fernsehen. Insofern auch einer der Gründe, warum ich jetzt an der stärkeren Switch bis auf längere Flugreisen nicht interessiert bin. Und da habe ich halt ein Akku-Pack mit. Genau, jetzt dann gab es Gerüchte zu SNES für Switch Online. Wie wir wussten, war doch nichts draus. Matthias und Michael auf unsere Frage, ob sie sich darauf freuen würden, antworteten mit begeisterten GIFs, die wir hier natürlich nicht darstellen können. Oder GIF?
Das ist die Frage.
Und Stefan sagt, er will Uniracers oder Uniracers und Super Bomberman für die Switch haben. Ich möchte gerne Zelda Link's Awakening und Super Mario World und F-Zero und Super Metroid und alles mögliche auch noch haben. Ich hoffe, dass es irgendwann Realität wird. Thorsten sagt, wenn es passiert, wäre es wunderbar, die Spiele seiner Kindheit auf der Switch zu spielen, wäre ein Traum. Und Kevin sagt zu SNES für Switch Online, da wartet er seit Beginn des Services drauf, danach dann bitte noch N64 und GameCube und er ist erstmal glücklich. Ja, stimme ich voll, sind alle glücklich einfach. Ja.
Sven schreibt auf Facebook, Spitzenpodcast mal wieder, er möchte Katja noch herzlich willkommen heißen bei euch. Sie ist eine gute Bereicherung eures Podcasts und er hat sie schon früher beim GA-Podcast gerne gehört. Voll nett. Danke, Sven. Wenn er auf der normalen Switch ein Familien-Online-Abo hat, kann er das auf der Lite auch nutzen oder braucht er da wieder ein extra Abo, da er ja extra das Familien-Abo hat, damit jeder Switch-Nutzer online nutzen kann? Wenn jetzt sein Sohn die Lite hat, kann man das Abo dann teilen?
Also bei uns ist im Büro so, wir haben tatsächlich auch ein Familien-Abo für diese 8 Nutzer und wir haben alle unsere eigenen Switches. Das heißt, gute Nachrichten für dich, du kannst auch den Account, den Familien-Abo-Account mit verschiedenen Switches nutzen. Ja. Es muss nicht alles auf einer Switch sein. Heureka,
juhu.
Freu dich, es geht auch mit der Switch Lite. Dirk auf Facebook. Wie immer eine tolle Folge. Moonlighter kann er auch empfehlen. Ein tolles Spiel, aber Dead Cells ist sein persönlicher Geheimtipp. Dass Nintendo SNES auf der Gamescom droppt, wäre toll, aber er glaubt nicht daran. Ja, wir inzwischen
da
auch nicht
mehr. Da hat er recht gehabt.
Aber es wird Zeit, dass es endlich kommt, denn er würde SNES viel häufiger als NES spielen. Ja, auch das stimmt. Weil ja. NES, da habe ich mit Johannes mal drüber geredet, NES ist natürlich, manche Spiele sind nach wie vor toll, aber NES war halt so ein bisschen der Prototyp. SNES ist das, was du heute noch problemlos spielen kannst, wo es zig Spiele gibt, die echt tadellos gealtert sind, aber wenn du aufs NES schaust, so sehr ich Nintendo liebe, aber das erste, oder auch die Reihen liebe, aber das erste Zelda oder das zweite, oder auch das Metroid fürs NES, das sind alles Spiele, die du heute ohne Nostalgiefaktor und aha, so war das also damals, eigentlich nicht mehr spielen möchtest. Das waren halt wirklich so die Anfänge, die aber wirklich nicht gut gealtert sind im Vergleich zu eben einem Super Metroid, einem Link to the Past, einem was auch immer. Also das sind die Spiele, die eben wirklich es wert sind, auch heute noch gespielt zu werden, ganz unironisch oder ganz ohne Nostalgiebrille, finde ich. Ne?
Jo, heißt der wirklich Torbjörn oder Torbjörn?
Ich glaube Torbjörn. Ganz kurz noch zu Dirk noch. Hast du Dead Cells gespielt?
Ja.
Ich
habe sogar getestet.
Du hast getestet. Mm. Ist es wirklich so gut, wie alle sagen?
Ich fand's nicht ganz so gut, aber das waren halt so ein paar Designentscheidungen einfach, die ich nicht so glücklich fand. Aber das Spielen an sich, das Kampfsystem fühlt sich sehr gut an.
Okay.
Ja.
Gut.
Also ich verstehe, dass da ein großer Hype dahinter war. Das ist ja auch auf dem PC super gut angekommen, als es da endlich mal aus der Beta kam, das durch die Decke geschossen.
Hm.
Ja. Okay, dann kommen wir zu Torbjörn oder Torbjörn auf Facebook. Er hat einen Herzinfarkt bekommen, als Johannes sagte, dass seine Wii U im Keller ist. Er benutzt seine trotz der Switch regelmäßig, meinst du?
Ich dachte das.
Auf jeden Fall, pass auf dich auf, Torbjörn. Torbjörn. Da wir über Shooter-Steuerung gesprochen haben, er findet die One-Stick-Steuerung nervig, aber in Metroid Prime 1 und 2 passt sie perfekt zum Spiel, da der Fokus nicht das Zielen, sondern die Bewegung ist. Er findet die Steuerung von Prime 1 und 2 besser als die von 3. Oder 3, je nachdem.
Ja. Ich auch.
Wird Prime 4 eine Dual-Stick-Lösung mit Lock-On haben, was er sich wünscht? Oder wird es eine klassische Shooter-Steuerung haben? Was glauben wir und wünschen wir uns? Ich hätte gerne klassische Shooter-Steuerung.
Hast du die Prime-Spiele gespielt?
Ja, aber nur eins und auch nur sehr kurz. Metroid war nie so mein Ding, muss ich jetzt mal sagen.
Ich weiß,
vor allem nicht die Shooter.
Du hast schon mal gesagt, dass du ein schlechter Mensch bist, stimmt.
Ja gut, aber das hat ja damit nichts zu tun,
oder? Das stimmt, das ist wieder unabhängig davon.
Ja.
Was würde ich mir wünschen? Ich wünsche mir das, was du gesagt hast, eine Dual-Stick-Lösung mit Lock-On. Es war ein bisschen vergeudet am GameCube, dass man mit dem rechten Stick nur die Visoren ausgewählt hat. Oder die Waffen, ich bin mir jetzt nicht sicher. Eines war der rechte Analog-Stick, das andere Steuerkreuz. Ich glaube, eine Mischung eben aus Lock-On und trotzdem Dual-Stick-Steuerung wäre das Beste. Ich glaube nicht, dass sie eine klassische Shooter-Steuerung machen. Das haben sie am 3DS mit Federation Force auch nicht gemacht. Da ist es ja schon in diese Richtung gegangen.
Ich habe es auch nur gesagt, weil ich eine klassische Shooter-Steuerung halt kenne und einigermaßen beherrsche.
Aber ich glaube eben, diese klassische Shooter-Steuerung mit Lock-On-Funktion und vielleicht leichten Switch-Features wie diesem Gyroscope-Dings, was ich dann gleich wieder ausschalte, das wird es wohl werden und das wäre auch das Sinnvollste. Und ich glaube, was sie nicht machen werden, ist irgendwie mit den Joy-Cons so eine Wii-Steuerung anbieten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre, gut, vielleicht optional, aber ich glaube nicht, weil das wäre ein zu großer Aufwand, um das auch noch extra dazu zu integrieren. Und Metroid Prime 3, so gut es sich gesteuert hat, also ich bin wie du, lieber Thor oder Torbjörn, ich bevorzuge auch die Steuerung mit dem GameCube-Controller. Vanessa sagt auf Facebook: Während unseres Podcasts musste sie ständig an Pokémon Snap denken. Was denken wir, wäre es möglich, dass vielleicht irgendwann eine Fortsetzung zu Pokémon Smack auf Smack...
Smack? Das ist sehr gut.
Pokémon Snap auf den Markt kommen könnte. Zuletzt hat sie es auf der Wii U runtergeladen und es hat einfach genauso viel Spaß gemacht wie früher, auch wenn sie findet, dass die Spielzeit viel zu kurz geraten ist. Sie würde sich riesig über eine Fortsetzung mit neuer Grafik, neuen Welten und neuen Pokémon freuen. Genauso beim Pokémon Trading Card Game, aber hier glaubt sie weniger dran, dass das Genre zukünftig noch einmal aufgegriffen wird. Was denken wir?
Ich habe beide sehr gern gespielt, sowohl das Trading Card Game Game Boy Color Spiel war das, glaube ich, als auch Pokémon Snap. Aber ja, das Pokémon Snap war schon echt kurz, wenn man mal drüber nachdenkt.
Wie viele
Level waren das?
Pokémon,
6
oder?
Level oder so. Aber es war halt cool, weil man es immer wieder spielen konnte, um immer besseres Foto zu machen. Ich würde mir auch wünschen, dass da mal ein neuer Teil von rauskommt, aber ich weiß nicht, da haben sie ja, glaube ich, Nintendo hat selber schon mal irgendwie diese Gerüchte beerdigt und gesagt, nee, eher nicht. Vielleicht höchstens als irgendein Feature bei Pokémon Go, weil ich meine, hast du halt die Kamera, ne,
haben sie wirklich gesagt, nee, eher nicht?
Ich meine, mich zu erinnern, dass das neulich mal kommentiert wurde und ich hoffe, es ist nicht wahr.
Sag mal so, sowohl Wii U als auch Switch durch die Gyroskop-Sensoren wird das halt besser funktionieren als jemals zuvor. Das wäre einer der Fälle, wo die Bewegungssteuerung wirklich sinnvoll wäre. Vielleicht so ein bisschen wie Pokémon Go halt. Also es ließe sich wahrscheinlich problemlos und besser als jemals zuvor umsetzen. Dann gab es auch noch die Gerüchte damals oder die Wünsche mit Nintendo Labo VR, dass man es mit dem macht. Das würde ich jetzt nicht so prall finden, wenn man das wirklich auf das beschränken würde, weil das schaut halt grafisch nicht so toll aus dann. Aber ich glaube, auch mit der normalen Switch, also mit der normalen Darstellung, wird das schon echt gut funktionieren, oder? Und vor allem, du hättest auch nicht das Problem, dass du dann irgendwie Switch Lite und die normale Switch trennst, weil Bewegungssteuerung geht auf beiden Konsolen. Also, dass du einfach die Konsole hin und her bewegst. Und das Trading Card Game, denkst du, das hältst du das für realistisch, dass da mal was kommt?
Nee, ich glaube eher nicht.
Wäre aber doch keine große Entwicklung, oder?
Ja, du sagst das so, aber Nintendo, die rotzen ja die Spiele nicht einfach so hin, um Geld zu sparen. Die machen dann schon was Richtiges. Ich glaube, das wäre schon aufwendig. Vor allem, wie viele Milliarden Karten gibt das heutzutage davon?
Ja, du musst ja nicht alle machen.
Ja, aber muss ja jemand entscheiden, wer sie reinmacht und warum und welche. Und
das ist wahr.
Bin ich dran? Ja.
Ja.
Martin zu Banjo-Kazooie, Grunty's Rache auf Facebook, sagt er, er hatte es in einem anderen Podcast als Empfehlung gehört vor knapp 4 bis 5 Monaten und hat sich's daraufhin bei eBay Kleinanzeigen gekauft, komplett in der Box für 25 Euro inklusive Versand. Und er ist begeistert vom Spiel. Es holt alles aus dem kleinen Game Boy Advance raus, was damals möglich war. Außerdem ist er überrascht gewesen, was es doch alles für Moves gab und man hatte nur 4 Aktionsbuttons. Da es aktuell noch kein mobiles Banjo-Kazooie gibt, ist das die einzige Möglichkeit, ein mobiles Spiel der Reihe zu genießen.
Stimmt.
Und Carsten sagt auch noch was zu Banjo-Kazooie, Grunty's Rache auf Facebook. Genau das meinte er damit, dass wir den dritten Teil vergessen haben. Schön, dass wir uns nun auch darum gekümmert haben.
Genau, kurz zur Erklärung. Wir haben mal über Banjo-Kazooie geredet und haben gesagt, es gibt keinen dritten Teil. Ich wusste auch damals schon, dass Grunty's Rache existiert. Ich habe das damals gespielt. Aber da will ich nicht Martin widersprechen, aber einfach meine Meinung ein bisschen dazu sagen. Es ist wirklich ein gut gemachtes Spiel. Aber es ist natürlich durch die Einschränkungen nicht so gut wie die anderen Spiele. Und für mich war es nie ein, unter Anführungszeichen, vollwertiges Banjo-Kazooie. Es war eine coole, nette Ergänzung. Es war beeindruckend, was sie daraus gemacht haben. Aber ja, also du hast recht, Carsten, man soll es erwähnen. Aber es ist eben jetzt, es spielt halt doch in einer anderen Liga als ein Banjo-Kazooie 1 oder Banjo-Kazooie oder ein Banjo-Tooie. Und es spielt auch in einer anderen Liga Schraube locker, weil es ist ein besseres Spiel als Schraube locker. Das stimmt natürlich auch. Julian auf Facebook. Er hört ab und an unsere Podcasts auf Spotify und das sehr gerne. Letztens den Podcast Nummer 22 zu Breath of the Wild, wo wir fragten, das beste Zelda im Titel? Er war allerdings enttäuscht, dass der Titel nicht hält, was er verspricht. Wir reden ausschließlich über die Stärken und Schwächen des Spiels, nicht aber, ob es nun das Beste ist oder nicht. Also es gibt keinen Vergleich bzw. ein Rating im Vergleich mit den anderen Zeldas, was generell ein schönes Thema als Podcast wäre.
Ja, das ist schon wäre ein cooles Thema.
Werden wir im Hinterkopf behalten, können wir mal machen. Du hast recht, haben wir dort nicht gemacht. Weil es aber auch schwer ist. Natürlich, wir wollen ein bisschen auch Aufmerksamkeit haschen mit unseren Titeln. Wahrscheinlich würden Johannes und ich auch andere Sachen sagen, was jetzt das beste Zelda ist, ob Breath of the Wild das beste Zelda ist. Und ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr für mich selber. Also Breath of the Wild liebe ich heiß und innig. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, bevor wir nicht irgendwie eine eigene Podcast-Folge dazu machen, wo wir uns irgendwie darauf einigen müssen, weil wir es uns vorgeschrieben haben, weil was könnte ich dir nicht sagen, welches mein liebstes Zelda ist. Das wechselt auch so alle paar Male wieder. Manchmal ist es Wind Waker, dann ist es wieder Majora's Mask, dann ist es wieder Link's Awakening. Also das ist hart, sich da zu entscheiden. Und Breath of the Wild spielt eben auch ganz oben mit.
Ja.
Deins ist auf jeden Fall nicht dein Liebstes. Das ist richtig. Dein Liebstes ist Breath of the Wild auf jeden Fall nicht.
Nee, aber ich finde es auch nicht schlecht. Thomas schreibt auf Facebook, er findet unseren Podcast super, weiter so. Dankeschön. Erstens, sein Lieblingsspiel ist Terranigma für das SNES. Leider hat es dieses Spiel nie auf eine Virtual Console geschafft oder wurde neu aufgelegt. Warum ist dieses wunderbare Spiel nie wieder veröffentlicht worden? Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Spiel. Eins der besten auf dem SNES.
Hast du eine Theorie, warum es nicht veröffentlicht wurde?
Also könnte sein, dass es da irgendwie mit Square und waren die da schon? Square Enix?
Nee. Square Enix also, wurden sie erst nach Kingdom Hearts.
Das kann ja sein, dass es da irgendwelche Marken Probleme gibt, gab. Das weiß ich aber nicht. Es ist auf jeden Fall super schade, weil das echt ein ganz tolles Spiel ist. Hm. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal so. Oder, aber es war ja auch, es ist nicht so bekannt. Vielleicht ist es deshalb nicht so interessant.
Ja, es war damals nicht so bekannt, aber ich glaube, heutzutage hatte ich da schon so seinen Ruf als echt? Klassiker arbeitet,
also
oder wenn,
nicht?
Nee. Klar.
Also das ist schon sehr nischig, habe ich das Gefühl.
Denkst du? Hm. Klar, es ist nicht so bekannt wie ein Secret of Mana oder Chrono Trigger, aber es ist schon bekannt, würde ich sagen. Nein, ich weiß es nicht.
Zweitens, er hat Wave Race auf dem N64 geliebt. Es gab nur noch die Fortsetzung auf dem GameCube. Würden wir uns über ein neues Wave Race freuen?
Jo.
Ja, geht so. War jetzt nicht so mein Favorite.
Ich habe beide tatsächlich gern gespielt, aber ich war jetzt auch nie ein Ultra-Fan, aber ich fand sie beide sehr schön.
Ich habe Snowboard Kids sehr gerne gespielt. Von Acclaim war das, glaube ich.
Ja, da gab es auch eins für ein 3DS oder DS.
Ja.
Das war gar nicht mal so gut. Zockerfreak auf Videogame Zone. Welches ist unser liebstes NES-Spiel? Puh.
SNES.
SNES-Spiel, Entschuldigung. Das ist hart. Welches mein liebstes SNES-Spiel? Wahrscheinlich Super Mario World. Was ist bei dir? Also ich bin großer Zelda- und Metroid-Fan, aber ich setze mich jetzt hier in die Nessel und gebe zu, dass es nicht meine liebsten Zelda- und Metroid-Spiele sind.
Also, ja, Terranigma ist schon gut, Donkey Kong Country, aber ich glaube, das hat er auch selber schon gesagt. Hm. Jetzt blamiere ich mich extrem, aber wie heißt denn das Yoshi-Mario-Spiel für den Super Nintendo?
Yoshi's Island.
Yoshi's Island, genau. Das mochte ich auch sehr gerne.
Genau, er selbst sagt, da er das Spiel aber erst später als PS1-Umsetzung gespielt hat, also er müsste jetzt eigentlich Final Fantasy VI sagen, da er es aber erst auf der PS1 gespielt hat und niemals auf dem Super Nintendo, sagte Donkey Kong Country 2, dicht gefolgt von Terranigma. Letzteres hat er übrigens nie beendet, war ihm damals als Kind nämlich zu schwer.
Ich finde, Terranigma kann man heute, also theoretisch, wenn man halt noch die Konsole hat und das Modul, weil es gibt ja keine Neuauflage, aber das kann man heute noch sehr gut spielen, kann ich bestätigen. Das ist sehr gut gealtert durch das aktive Kampfsystem.
Jetzt geht eine Frage an Johannes, aber die können wir vielleicht auch beantworten. Als Pokémon-Experte hat er doch bestimmt damals auf dem N64 Pokémon Snap gespielt. Hat es ihm auch so viel Spaß gemacht wie andere Pokémon-Games oder konnte er mit dieser Fotosafari nicht so viel anfangen?
Also beantwortest du das für ihn jetzt, oder?
Oder wir, ja.
Ich glaube, Johannes hat es gehasst.
Nee, ich meinte, wir beantworten es für uns. Nee. So. Ja, ich glaube, Johannes weiß gar nicht, was Pokémon ist. Nee, ich habe es tatsächlich auch gern gespielt, obwohl ich Pokémon gar nicht so jetzt der Fan bin.
Ja, ich mochte das auch.
Ja, es war halt wirklich mehr oder weniger eine große Demo für ein Spiel, was dann nie kam. Es war halt wirklich sehr kurz. Wie gesagt, es gab nur knapp über 60 Pokémon und wenn du durchgerusht bist und dir jetzt wurscht war, dann warst du in wenigen Minuten durch. Ich glaube, in 20 Minuten oder so. Also, ich glaube, in 20 Minuten konntest du alle Levels einmal absolvieren oder so, ne?
Ja, da fährt man ja automatisch
durch. Genau, das meinte ich ja. Also, wenn du gesagt hast, das reicht dir als Durchspielen, dann warst du echt nicht lang beschäftigt. Apropos Pokémon auf dem N64, welches Pokémon Stadium war besser? Der erste oder der zweite Teil? Er hat damals nämlich den zweiten nicht gespielt, obwohl er vom Erstling eigentlich ziemlich angetan war. Könnte daran liegen, dass das N64 zu dieser Zeit nahezu am Ende war und er sich tierisch auf den GameCube gefreut hat. Ich habe auch nur das erste gespielt.
Also ich habe beide gespielt und gehabt. Ich fand das erste besser, weil die Minispiele besser waren. Aber die im zweiten Teil waren jetzt auch nicht irgendwie furchtbar schlecht. Die haben mir einfach nicht so gut gefallen. Also ich kann halt einfach nur daran festmachen, dass ich den ersten Teil viel mehr gespielt habe als den zweiten, dass er mir wahrscheinlich besser gefallen hat in der Gesamtheit.
Am GameCube gab es dann noch dieses Pokémon XD Gale of Darkness, ne? Das war ja im Grunde auch ein Pokémon Stadium, aber irgendwie das wurde von der Zeit vergessen, habe ich das Gefühl.
Tja.
War tatsächlich das erste Pokémon, das einen 3D-Rollenspiel-Part hatte. Was jetzt nicht ein vollwertiges Pokémon-Spiel war, aber auch das hat man irgendwie vergessen, dass es das damals gab, ne? Und nochmal N64. Welches war das letzte N64-Spiel, das wir gespielt haben? Bei ihm war es damals das grandiose Paper Mario. Das wurde als eines der letzten N64-Spiele veröffentlicht. Und nachdem er es zusammen mit seinem besten Freund mit Begeisterung gespielt hat, hat er die Konsole in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und seitdem auch nicht wieder ausgepackt.
Ich kann mich nicht erinnern, was das letzte N64-Spiel war, das ich gespielt habe. Bin ich vollkommen überfragt.
Eines meiner letzten, was ich mir zumindest gekauft habe, dürfte Banjo-Tooie sein. Ich glaube nicht, dass ich danach noch viel gekauft habe. Aber ich habe auch sehr oft einfach gebraucht gekauft. Ich habe damals eher so auf dem Gebrauchtmarkt gestöbert, was irgendwie rum war. Aber das habe ich mir damals einfach, weil ich mich so drauf gefreut habe, tatsächlich neu gekauft dann. Tatsächlich Paper Mario habe ich erst auf der Wii nachgeholt dann. Ich habe es am N64 nicht gespielt.
Also ich weiß auch noch, dass ich die alle gespielt habe, aber welches das letzte war, das weiß ich nicht. Wir hatten auch nicht gleich den GameCube, nachdem er erschienen ist. Also ich habe auch länger N64 gespielt, als ich gemusst hätte, in Anführungszeichen. Mhm. Also bin ich leider nicht mehr in der Lage, mich dran zu erinnern, aber es war ja auch vor etwa 40 Jahren. Deswegen.
Vor 40 Jahren?
Ja. Kraxe schreibt auf VGZ, im restlichen Geschäftsjahr 1920 sind ja eine Menge Spiele angekündigt. Rechnen wir mit einer neuen Ankündigung im Rahmen der nächsten Direct? Ja.
Ja, aber halt nicht unbedingt fürs Geschäftsjahr. Ja. Vielleicht geht es dann schon drüber hinaus. Die wird es dann im September, Oktober kommen.
Ja.
Dann zeigen sie alles, was jetzt kommt, dann noch im Detail und dann zwei, drei Sachen fürs nächste Jahr.
Glauben wir, dass Nintendo derzeit ähnlich wie bei Breath of the Wild ein Sequel zu Super Mario Odyssey entwickelt? Er findet ja, dass es da noch einiges an Potenzial gibt, etwa was die Spielwelten und den Schwierigkeitsgrad anbelangt. Ja, da haben wir ja ein bisschen drüber geredet vorhin.
Genau, haben wir schon.
Und ja.
Haben wir schon thematisiert, ja.
Generell zu einem neuen 3D-Mario. Er geht davon aus, dass nächstes Jahr im vierten Quartal das nächste 3D-Super Mario erscheint. 3 Jahre nach Odyssey wäre das nicht ganz unwahrscheinlich. Ja, klar, also so Weihnachts... Release für Mario-Spiele ist halt eine gute Idee.
Super Mario Sunshine Odyssey.
Da EA keine Mühen mehr in ein neues FIFA steckt, FIFA 20 erscheint ja in einer Legacy Edition für Switch, könnten wir uns ein neues Mario Strikers vorstellen, so als Alternative für FIFA, vielleicht als nächstes Projekt von Next Level Games, die derzeit an Luigi's Mansion 3 werkeln.
Also vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall.
Ja, ich mir auch.
Und ich würde es auch spielen, weil das das einzige Fußballspiel ist, was mir Spaß macht.
Nee, also so weit möchte ich dann nicht gehen. Ich wünsche mir auch rein persönlich, dass Next Level Games dann irgendwas machen, was mich auch interessiert. Aber natürlich wäre es schön für alle Fußballfans. Wie hieß denn das für ein GameCube? Ist das Strikers?
Mario Strikers und das zweite ist Mario Strikers Charged.
Nee, ist das das, was ich glaube, was es ist? Wo man halt so Street-Fußball, also zu dritt, Dreier-Teams.
FIFA Street?
Nee, das war von Mario auch.
Mario Strikers.
Ist das, ja?
Oder Mario Football oder sowas. Auf jeden Fall, das zweite hieß Mario Strikers Charge und das erste hieß jeweils, je nachdem, wo du in der Welt lebtest, gleich leicht anders.
Mhm. Ja gut, aber ich habe das tatsächlich auch gespielt, wenn das ist, was ich glaube, aber da mich das halt echt so extrem wenig interessiert, diese Sportart und ja.
Ja, mich auch überhaupt nicht, aber irgendwie...
Allgemein Sportspiele.
Mario macht es halt mehr Spaß.
Einfach nicht mein Ding.
Deswegen. Ich mag zum Beispiel Rennspiele nicht so gerne, aber Mario Kart geht halt immer.
Ja, aber Mario Kart ist halt für mich halt schon so der Funracer und ein Funracer ist für mich halt immer hat immer die Multiplayer-Komponente, wo es halt nicht nur um die Skills geht, sondern auch mal um Glück so ein kleines bisschen, nicht zu viel. Aber ist auch egal, ich habe einfach so an Sportspielen wenig persönliches Interesse.
T-Bow auf Video Game Zone. Passend zu Super Mario Maker 2. Wieso hat Mario Brothers Dry verglichen mit dem ersten Teil einen so anderen und radikal geänderten Grafikstil? Er hat früher den dritten Teil nicht gespielt und musste sich teilweise noch an die Grafik gewöhnen und findet sie sogar leicht verwirrend durch die recht dunkle Farbpalette. Auch die Musik klingt irgendwie untypisch, aber das wirkt wohl nur auf ihn so. Ja, warum sieht es anders aus? Gute Frage. Aber es sieht schon sehr anders aus, da hast du recht.
Tja, die wollten vielleicht auch ein bisschen rumprobieren.
Im Grunde ist ein bisschen, finde ich, so wie von Mario Land 1 zu Mario Land 2. Sie haben halt alles größer gemacht.
Ja, das ist ein extremer Unterschied.
Genau, ich glaube, sie hatten am Anfang diese extrem kleine Figuren, alles sehr simpel. Und dann haben sie es einfach dann gemerkt, wenn sie mit größeren Figuren, mit größeren, nicht Texturen, aber mit größeren Objekten arbeiten, dann schaut es einfach besser aus. Und... das war quasi die Findungsphase und in Super Mario World quasi haben sie dann einfach viel mehr Möglichkeiten schon gehabt und sind dann so, haben dann so ihre eigene Ästhetik gefunden, die auch sich dann klar weiterentwickelt hat, aber auf dem aufbauend war. Und Mario Bros. 3 war, glaube ich, auf dem Weg dorthin halt so, sein Zwischenschritt, ne?
Ja, aber es ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Ben64 schreibt auf PC Games, die NES-Ports, die man im Rahmen des Online-Abos bekommt, findet er ganz nett. Wäre nur logisch, wenn Nintendo auch die nachfolgenden Konsolengenerationen nach und nach aufnimmt. Er persönlich würde sich allerdings am meisten über 3DS-Portierungen freuen, zum Beispiel Zelda Org, was ist das? OOT ist?
Ocarina of Time.
Ach so, ich dachte jetzt Oracle of, und ich dachte, hä, Oracle of was?
Oracle of
Alles
Tetra.
Klar, genau. Also Zelda Ocarina of Time 3D und A Link Between Worlds riesig freuen. Er ist einfach mehr der Konsolenzocker, daher ging der 3DS ziemlich an ihm vorbei. Wäre cool, einige Perlen aus dieser Ära auf der Switch spielen zu können. Wie schätzen wir hierfür die Wahrscheinlichkeit ein? Das wird noch ewig dauern, wenn sie das machen, wird das noch ewig dauern. Weil die wollen ja auch nicht jetzt die Leute, die noch ein 3DS kaufen, mit Gewalt vergraulen.
Aber wenn sie es machen, wird eins nach dem anderen kommen. Dann werden sie ankündigen, jetzt kommt Ocarina of Time und jetzt kommt Star Fox 3D.
Ja.
Also ich
finde das gerade super, dass ich Oracle of Time irgendwie dachte. Alles gut.
Nee, aber ich rechne fest damit, dass es irgendwann kommt, aber wie es du richtig sagst, das ist, glaube ich, so ein bisschen auf der langen Bank.
Also es wäre halt super cool. Ich hätte das auch gerne, weil dann brauchst du den 3DS nicht mehr rausholen.
Genau, und vor allem der zweite Bildschirm. Dieses Gimmick hat sich halt auch irgendwann überlebt, bis auf wenige Spiele, wo es halt wirklich gut war. Und ob du jetzt eine Karte unten siehst oder halt kurz Pause drückst, das ist jetzt nicht so drastisch der Unterschied. Bin ich dran mit Lesen?
Mhm.
Schöner Name. 1980s Rock Iron Maiden Def Leppard auf YouTube. Kann man Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen mit dem Pro-Controller spielen? Ich denke schon, ja. Also man kann es zumindest ganz normal mit Joy-Con-Steuerung mit zwei Controllern spielen. Also gehe ich fest davon aus, dass auch mit dem Pro-Controller funktionieren wird. Es gibt keine Bewegungssteuerung verpflichtet und kannst alles ohne Bewegungssteuerung spielen, also wird es wohl auch mit dem Pro-Controller funktionieren.
Viona auf YouTube schreibt, dröhnt ganz schön, vielleicht das Studiomikrofon näher an den Mund stellen beim Reden, kleiner Tipp bzw. Kritik, sorry. Musst du dich nicht entschuldigen, Mensch. Ich hoffe, das passt jetzt besser.
Wir geben uns Mühe.
Ja.
Domsify auf YouTube. Kurze Ladeinfo zu Witcher, Doppelpunkt. Novigrad dauert auch auf der PS4 ca. 1 Minute 20. Also eigentlich recht solide Ladezeit auf der Switch. Ich nehme an, er bezieht sich auf deine Vorschau.
Ja, ich habe das mitgestoppt. Ich glaube, die Ladezeit von Skellige nach Novigrad waren 1 Minute 30 und ein paar zerquetschte. Und klar, also auf der PS4 waren es schon auch lange Ladezeiten. Ich habe es auch auf der Pro gespielt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das eklatante Unterschiede waren. Und auf dem PC ist man dann natürlich sehr verwöhnt, weil da ist eine Schnellreise auch meistens wirklich eine Schnellreise. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Information. Und vielleicht habe ich das auch da anders in Erinnerung gehabt. Weil ich wusste auch noch auf der normalen PS4, da habe ich es auch gespielt, dass es schon mal recht nervig lange gedauert hat. Aber dass es fast an der 1,5-Minuten-Marke dran war, okay.
So, wo waren wir gerade?
Bei Alex YouTube, oder?
Alex auf YouTube, du hast
Nee, warte mal, ich muss das doch
vorlesen. Ach stimmt,
vorlesen,
du musst lesen. Gut, wenn ich es lesen würde, wird auch nicht die Welt untergehen.
Ja, Alex auf YouTube sagt, interessanter Podcast, mal eine Frage, schauen wir abseits von Let's Plays auch andere YouTuber im Bereich Spiele wie Game Mansion, Raketenjansel, NES-Kommando, Finchis Welt, Mirkus Kosmos etc.?
Ich muss zugeben, dass mir keiner davon was sagt.
Also ich muss da jetzt auch Nein sagen.
Ich schaue generell keine Let's Plays eigentlich oder sehr selten oder eigentlich nie, nee. Außer wirklich ganz ausgenommen dann einzelne Folgen, irgendwie wenn mich was reizt. Prinzipiell schaue ich aber schon Gaming-Themen oder Gaming-Kanäle auf YouTube.
Also das ist meistens nicht mit Personen verbunden, sondern mit Kanälen.
Genau. Ich schaue manchmal, aber auch nur sehr vereinzelt, weil ich finde, die sind ein bisschen belanglos geworden. Diese Game Theory schaue ich manchmal, die sind teilweise lustig. Ansonsten...
Wobei Matthew Matosis schaue ich ab und zu, aber habe ich schon ewig nicht mehr geschaut, ob der was Neues hat.
Ja, also wenig, aber ja.
Oh, und den Typ von Hollow Knight, Mossback, der macht sehr gute Hollow Knight-Videos.
Der hat die gemacht, die Spiele, oder?
Nee, der macht nur Berichterstattung drüber.
Okay. Es gibt diesen Nomad Colossus, da schaue ich mir auch nicht vieles an, weil das irgendwie dann irgendwann doch langweilig wird. Aber das ist ein Typ, der alle Team Ico-Spiele bis auf die Sens quasi untersucht und hinter die Wände geht und so. Und was ich sehr gern mag, ist Boundary Break. Das heißt, es ist der Typ, der mit der Kamera durch Spiele fliegen alles anschaut. Da schaue ich tatsächlich fast jede Folge an. Also doch, es gibt sie, die YouTuber, die Gaming-YouTuber, die ich verfolge, auch richtig. Sniper für 266 auf YouTube. Nachdem er sich den Podcast angehört und den Test zu Turok 2 Seeds of Evil auf der PC Games Seite gelesen hat, möchte er einige Dinge erwähnen, auf die Johannes nicht eingegangen ist. Dieser Johannes. Für ihn war Turok das erste N64-Spiel überhaupt und er hat es mehrmals durchgespielt. Deshalb ist ihm klar, dass es sich bei den Neuverlagen von Turok und Turok 2 Seeds of Evil um die englischen Uncut-Versionen der Spiele handelt. Kämpfte man im ersten Turok noch gegen Roboter und blutleere Menschen, so sind es jetzt echte Menschen. Blutleere Gegner sind es jetzt echte Menschen, bei denen man sogar die Farbe des Blutes aussuchen darf. Im zweiten Ableger von Turok wurde in der deutschen N64-Fassung sogar mehrere Waffen ausgetauscht, wie zum Beispiel der sehr brutale Hirnbohrer. Er findet, dass dieser Fakt zumindest erwähnt werden sollte im Test. Außerdem wurden die Errungenschaften aus der PC-Umsetzung von 2015 auf der Switch übernommen. Das ist schon beachtlich, weil es sonst bei keinem Spiel auf der Switch etwas Vergleichbares gibt, soweit ihm das bekannt ist. Wir werden dieses Feedback an Johannes weiterleiten. Also ich weiß, dass er Turok sehr gern mag und die alten auch gespielt hat. Ich sage mal so, man kann sich nicht an alles erinnern natürlich. Aber danke für die Aufklärung, danke für die Zusatzinfos. Ist natürlich spannend zu wissen, was da alles noch im Spiel Neues drinsteckt oder Altes, was uns damals vorenthalten wurde in Deutschland.
Wenn ich mich recht erinnere, ist bei Cuphead auf der Switch sind auch die Erfolge drin.
Echt, ja?
Ich glaube, ja.
Und was kriegt man dann, wenn man die Frage... Ist es einfach Ingame-Erfolge?
Ja, das kommt da genau, da ploppt das dann so auf und ja.
Schön.
No Mo Gaming auf YouTube fragt, haben wir Crash Bandicoot Insane Trilogy gespielt? Wenn ja, wie hat es uns gefallen? Hab ich nicht, tut mir leid.
Ich habe es angespielt. Ich fand, Spyro ist besser gealtert, also Spyro Reignited Trilogy. Die Insane Trilogy, ich war nicht so der Fan von diesem sehr linearen Aufbau der Level. Und ich finde, dass die Steuerung teilweise ein bisschen unpräzise war, aber prinzipiell sind das noch immer sehr schöne, spaßige Spiele. Und ja, irgendwann werde ich es auf jeden Fall noch durchspielen. Den ersten habe ich fast durch, die anderen werde ich demnächst nochmal weiterspielen. Jo. Neo auf YouTube. Neo ist neu als Hörer des Podcasts, was ich sehr schön finde. Und er ist beeindruckt, wie gut wir das machen. Glückwunsch.
Danke.
Und er wird jetzt erstmal alle Folgen nachholen. Weiter so.
Vielen Dank. Das hast du doch geschrieben, oder?
Natürlich. Ich schreibe eigentlich alle Kommentare. Denkst du, jemand hört das zu?
Lukas auf YouTube. Lukas auf YouTube. Nils zu Fire Emblem auf, also Nils in Anführungszeichen, Lukas zu, nein, Nils zu Fire Emblem auf Facebook, hat sich nie so richtig mit der Serie beschäftigt, er wird aber mit diesem Teil anfangen. Können wir ihm Tipps geben, wie man das Spiel als Anfänger angeht? Wir haben zum Beispiel auf pcgames.de sind die Tipps, das sind Einsteiger-Tipps per se, also für einen guten Start ins Spiel, dass man halt schon ungefähr weiß, wie man sich da helfen kann, ohne dass es zu kleinteilig ist, also es ist kein Walkthrough, sondern es sind wirklich Hinweise und Tipps, und die Tipps haben wir auch in der Endzone, die aktuell am Kiosk ist. Das sind dann so Sachen, wie man seine Aktionspunkte sinnvoll einteilt und wie man Kohle macht mit Angeln, solche Sachen, und auch ein paar Tipps zu den Kämpfen natürlich, was man da beachten sollte. Und
als genereller Tipp mal für Einsteiger: Ich bin auch kein Fire Emblem Spieler, aber ich weiß, dass wenn du quasi mal reinkommen möchtest, aber jetzt dich noch nicht wirklich mit dem auseinandergesetzt hast, dann stell es einfach mal auf leicht, schäme dich nicht, weil dann hast du keinen Permadeath und kannst quasi einfach mal ausprobieren und auch mal reinfinden ins Spielsystem. Und ich glaube, man kann auch jederzeit umstellen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich glaube.
Ja, genau. Andy Hammerl noch einmal. Andy Hammerl hat angefangen und jetzt beendet auch ihren Community-Blog, das war gar keine Absicht.
Es ist aber schön.
Er meldet sich zu Fire Emblem zu Wort. Er ist mit dem ersten Durchgang, also einem der drei Häuser, fertig. Über die vergangenen Jahre hat er sich vom Serienfan zum übersättigten Schon-Wieder-Typ entwickelt. Nintendo hatte einfach nach dem Megaerfolg von Awakening maßlos übertrieben. Es folgten Schlag auf Schlag drei Fates-Abenteuer, Heroes, das Spin-off Tokyo Mirage Sessions, #FE, spricht man so aus? Hashtag oder sag mal Raute FE.
Warriors, ich hätte es einfach weggelassen.
Warriors und Shadows of Valentia, mitsamt der frühen Ankündigung von Free Houses. Die vergangenen Ableger waren zudem viel zu Waifu- und Fanservice-lastig. Demnach war seine Vorfreude auf Free Houses kaum vorhanden. Die Reihe hatte ihm in der Vergangenheit aber dennoch viel Spaß gemacht und dadurch war der Kauf trotzdem klar. Und dann, wow, Free Houses ist das Breath of the Wild der Fire Emblem-Reihe, wenn man es so sagen möchte. Wahnsinn, wie begeistert er von dem Titel ist. Vor allem, da ihm das Studentenzeug schon bei der Ankündigung nicht gefallen wollte. Denn davon ist er kein Fan. Hiermit eine Bitte an alle von uns, also auch hier im Podcast, die wir alle gleich noch nicht Fire Emblem gespielt haben. Holt euch den Titel, wenn ihr mit dem Genre etwas anfangen könnt. Zwar ist der Titel technisch eher gruselig, spielerisch hat aber eine Menge zu bieten und vor allem quillt das Spiel vor Seele über. Die Charaktere sind wieder sehr sympathisch, die Geschichte besser als in den Vorgängern, die neuen Spielmechaniken mit anfänglicher Einarbeitungszeit und Geduld eine tolle Ergänzung. Und vor allem im Verhältnis wenig Geld.
Für, wahrscheinlich, allem, für im Verhältnis wenig Geld.
Genau, und vor allem für im Verhältnis wenig Geld wird enorm viel hochwertiges Spiel geliefert. Er kann schon jetzt den DLC, welcher die Story erweitert, nicht mehr warten. Für einen Durchgang hat er 70 Stunden gebraucht, 2 weitere Häuser hat er dabei gar nicht gespielt. Super. Was ich dazu sagen kann, meine Freundin hat gestern mit dem Spiel angefangen. Und ist auch nach 2 Stunden oder was schon sehr angetan.
Ja, ich überlege halt gerade, ob ich das noch für den Flug mitnehme oder nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich werde es dann wahrscheinlich in 3 Wochen euch sagen können. Aber weil die Switch würde ich schon mitnehmen.
Du hast doch was anderes mir gestern gesagt, was du mitnimmst. Ja, ein ganz tolles Indie-Spiel.
Das ist noch nicht erschienen. Es erscheint heute irgendwann im Laufe des Tages. Und ich weiß nicht, ob es gut wird, aber es sieht super aus. Wilmots, ich glaube Wilmot ist ein ganz komischer Name, Wilmots Warehouse. Und man spielt so einen kleinen Block und man arbeitet halt in so einem Warenlager und da kommen ständig Lieferungen an und gleichzeitig wollen Leute halt Sachen bestellen, die du ihnen geben musst und das steht dir ganz frei, wie du dieses Lager aufbaust. Also du kriegst dann diese Objekte, keine Ahnung, Entenmikroskope, Bumerangs und Kuchen und so und wie du die anordnest, ist halt, es gibt dir das Spiel nicht vor, aber du musst halt die Sachen schnell finden, damit du den Leuten das schnell liefern kannst und dass, wenn die neue Ladung kommt mit, keine Ahnung, 20 Elefanten, dass die dann nicht alles, dass dann nicht alles durcheinander geht. Und das sah so charmant und süß aus und das spricht mich auch irgendwie an. Und deswegen freue ich mich drauf und es wird heute, wie gesagt, veröffentlicht, kostet, glaube ich, 14 Euro im E-Shop. Und ich werde mich beherrschen, dass ich das nicht, also ich werde es runterladen, aber ich werde es nicht spielen vorm Flug, damit ich dann auf dem Flug was habe, was mich beschäftigt.
Was ist, wenn sich dann total enttäuscht?
Das wäre echt sehr schade, aber da muss ich halt dann durch. Ne?
Ich glaube, der Claim ist a game for people who like to arrange things. Ne?
Ich glaube, organize. Aber
organize things.
Ja.
Wieso? Klingt eigentlich furchtbar, aber ich habe mir den Trailer angeschaut, es schaut echt nett aus. Und der Trailer war auch irgendwie nett gemacht, das war so mit so einer Stimme, die das erzählt. Quasi, was sie gerade macht, das war sehr hübsch.
Ja, also wir werden sehen. Ich habe jetzt natürlich nicht die Erwartungen, dass das Spiel des Jahres für mich ist, aber es sieht super süß aus und ich mag es, Dinge irgendwie rumzuschieben und dann irgendwelche
vielleicht gibt's einen Ordnung zu bilden.
Es gibt einen Koop-Modus tatsächlich.
Oh, gefährlich.
Ja, da kann man sich dann halt streiten. Wer hat die Melone neben die Eistüte gelegt und das finde ich nicht
irrsinnig.
Ja, also...
Schön.
Ich bin gespannt. Ich glaube, es wird ganz nett. Erscheint auch für PC, falls es jemanden interessiert, heute.
Hier wahrscheinlich weniger.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber Switch.
Und damit ist der Podcast auch schon wieder zu Ende. Ist länger geworden, als ich gedacht habe. Aber wir hatten auch wirklich sehr, sehr viele Community-Sachen diesmal. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche ist Johannes hoffentlich aus seinem Lazarett zurückgekehrt. Wir wünschen noch eine schöne Restwoche und bleibt uns treu. Nächste Woche und übernächste Woche auf jeden Fall ohne Cutter. Und danach wohl wieder mit Cutter. Das war jetzt ein wunderbarer Satz.
Lass mich überlegen. Sind wir nicht drei? Ich bin 3 Wochen weg.
Dann 3 Wochen. Dann nächste Woche ohne Cutter, übernächste Woche auch ohne Cutter und die Woche danach auch ohne Cutter.
Ich glaube, ihr werdet das verkraften.
Das werden wir sehen. In diesem Sinne, tschö und bis zum nächsten Mal.